Es geht in Wahrheit darum, einen integren Finanzplatz zu schaffen und die zu schützen, die sich vielleicht nicht so gut auskennen, die nicht so viel Wissen haben, die vor allem vielleicht auch in Betrugsmodellen nicht besonders versiert sind. Also es geht im Endeffekt immer darum, die Personen zu schützen, die nicht so viel Wissen haben wie wir, weil wir, so ehrlich muss man sein, beschäftigen uns halt 24/7 mit Geldwäscheprävention. Und da ist es schon auch wichtig, erstens das Thema transparent zu machen und zweitens auch das Thema so aufzubereiten und auch so in meinem Institut umzusetzen, dass es nachhaltig ist und nicht nur eine Tick-the-Box-Exercise.
Kompass on Air. Wir machen aus Schallwellen Informationen. Die FATF gilt als weltweit wichtigste Institution im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Entsprechend groß waren die Erwartungen an die FATF-Länderprüfung 2025-26 und ihre Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Österreich. Welche Ergebnisse die Prüfung gebracht hat, wo weiterhin Handlungsbedarf besteht und welche Auswirkungen sich daraus für Unternehmen ergeben, hören Sie in der aktuellen Folge der Kompass Law Talks.
Grüß Gott, sehr verehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind zum heutigen Law Talk. Das ist für uns wirklich eine Freude, wenn wir diesen Raum hier so schön gefüllt sehen und mitkriegen, dass wir ein Thema gefunden haben, das sichtlich Interesse weckt. Und in dem Zusammenhang darf ich mich auch bei derjenigen bedanken, die uns die ersten Informationen dazu gegeben hat, dass das von Interesse sein könnte. Das ist die Frau Stottmeier von der Presse, die mit ihren Artikeln die heutige Veranstaltung eigentlich angeregt hat. Dankeschön. Ich selber bin hier im Haus lange Jahre für Rechtssachen zuständig gewesen. Bin es jetzt noch immer ein bisschen, aber nicht mehr sehr viel. Deshalb darf ich jetzt gleich weitergeben an denjenigen, der meine Arbeit übernimmt, der Herr Dittermann. Dankeschön.
Ja, auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite, einen schönen Vormittag. Mein Name ist Claudius Dittermann, auch für die Kompassgruppe tätig, Leitung der Rechtsabteilung, und freue mich auch, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Ich würde gerne noch eine Folie kurz herzeigen, bevor wir quasi dann an die Vorträge vom BMF und von der FMA übergeben. Im Anschluss folgt dann noch eine Podiumsdiskussion mit der Raiffeisen Landesbank Niederösterreich Wien und auch der Notariatskammer. Aber ich würde gerne einfach nochmal im Vorfeld die doch wirtschaftliche Bedeutung auch der FATF-Prüfung unterstreichen. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen ähnlich geht wie bei mir, wenn man dann eben immer von höheren Milliardenbeträgen in Medien hört und liest, kann ich immer im ersten Moment sehr wenig damit anfangen. Und es wird irgendwie erst dann greifbar, wenn man es ein bisschen in Perspektive setzt. Und das möchte ich gerne kurz tun. Also medial sehr präsent natürlich aktuellen Diskussionen, das Budget der Wirtschaftskammer Österreich 2025 1,3 Milliarden, natürlich ein hoher Betrag, aber Sie sehen vielleicht schon an der Länge des Balkens, dass es noch Steigerungen hier im Vergleich geben wird. Die Neuverschuldung Österreichs 2025, eben das medial natürlich sehr kontrovers und auch emotional diskutierte Budgetdefizit mit Budgetlöchern und natürlich auch mit entsprechenden Auswirkungen auf die in Österreich lebenden Menschen, mit Einschnitten, die auch wirklich im Alltag der Leute spürbar sind. Und demgegenüber eben der drohende Kapitalabfluss, der berechnet wurde vom IWF, also dem Internationalen Währungsfonds, im Fall eines schlechten Ausgangs von eben dieser FATF-Prüfung, da wurde immer eben auch medial von dieser Graulistung gesprochen, die da als drohendes Szenario im Raum stand. Wir wissen natürlich, das konnte abgewendet werden. Dieser Kapitalabfluss sind natürlich eben ausbleibende Investitionen, höhere Finanzierungskosten und dergleichen. Und das hätte natürlich auch massive Auswirkungen gehabt auf die Menschen, die in Österreich leben und arbeiten. Und ich glaube, es waren sicherlich auch die Personen, die in diesem Raum sind, einerseits von der Aufsicht, von Kammern, aber natürlich auch in Unternehmen, die hier tagtäglich in den Compliance-Bereichen arbeiten, aber natürlich auch Datendienstleister, Beratungsunternehmen in dem ganzen Umfeld, die es schaffen, dass letztendlich Österreich hier das abwenden konnte und dass wir doch ein sehr gutes Ergebnis erzielen konnten. Und vielleicht auch an dieser Stelle auch als Österreich lebender Mensch. Ein Dankeschön an alle. Und ja, ich glaube, das ist, in diesem Sinne möchte ich auch überleiten ans BMF. Sie hatten da eine koordinierende Funktion und natürlich auch federführende Funktion. Und ich freue mich auf Ihren Vortrag. Andreas Pink, Sie sind stellvertretender Abteilungsleiter im Finanzministerium, eben von der Abteilung zuständig für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung. Und ich glaube, Sie werden uns kurz einen allgemeinen Überblick nochmal geben zur FATF-Prüfung und den Ergebnissen.
Okay. Gerne, ja. Perfekt. Ja, also Herr Dettermann hat es eh schon erwähnt, sozusagen ein Kurzüberblick von meiner Seite, den ich in unserer Rolle als Koordinierung, nationale Koordinierung zu dem Thema Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung geben darf. Es war ein relativ langer Prozess, das ist wahrscheinlich bekannt sozusagen. Jetzt im April, also relativ rezent, ist der Bericht endgültig veröffentlicht worden. Aber begonnen hat das Ganze schon vor 2-2,5 Jahren, weil da sehr umfangreiche Vorbereitungen notwendig sind. Und dementsprechend kann man sich ungefähr ausmalen, was für ein Megaprojekt es sozusagen, nicht nur für uns natürlich, aber auch für alle Beteiligten ist bzw. sein kann. Anfangen möchte ich ganz kurz eben zur FATF und zur Bewertungsmethodik. Wie gesagt, die FATF, falls es nicht bekannt ist, eine unabhängige zwischenstaatliche Organisation, in dem Fall keine eigene Organisation im Sinne der internationalen Organisationsdefinition, sondern eben ein Gremium, eine Taskforce, die bei der OECD angesiedelt ist. Nichtsdestotrotz, die Standards, die sie herausgibt, sind die Standards. Es gibt quasi keine Konkurrenz oder sonst irgendwas. Und obwohl wir uns im internationalen Bereich natürlich immer im Softlaw bewegen, wie Sie wahrscheinlich auch wissen, gibt es da doch sehr viele Mechanismen, die sicherstellen, dass die FATF-Empfehlungen auch eingehalten werden. Unter anderem eben dieser Peer-Review-Mechanismus, dem wir gerade unterzogen wurden. Grundsätzlich ist es so, die neue Methodik oder Methodologie für diese Prüfrunde, das ist schon die fünfte Prüfrunde, seit es die FATF eben gibt, Anfang der 90er, da wurde ein stärkerer Fokus oder noch stärkerer Fokus auf die Effektivität, Effectiveness im Englischen, gelegt. Es ist so, dass es grundsätzlich 40 technische Empfehlungen gibt, die werden unter Technical Compliance abgeprüft. Wo ist es in den Gesetzen verankert, in den Verordnungen etc.? Aber es geht im Wesentlichen der FATF mittlerweile stark fokussiert um die tatsächliche Anwendung. Das heißt, wird es wirklich in der Praxis auch gelebt sozusagen. Und dazu hat die FATF eh schon bei der letzten Runde, aber da war der Fokus noch nicht so stark, 11 Immediate Outcomes entwickelt. Und der grundsätzliche Zyklus ist jetzt so, das hat man auch versucht, ein bisschen zur letzten Runde zu verkürzen. Die war nämlich ein bisschen länger und jetzt will man das Ganze auf doch spürbar unter 10 Jahre bringen, also den Gesamtzyklus aller Länder natürlich, aller FATF-Länder inklusive der Tochter- bzw. Schwesterorganisationen, die es da in dem Bereich gibt, eben Regionalorganisationen, einen 6-Jahres-Zyklus. Das heißt, dass man grundsätzlich je nach Ergebnis nach 3 Jahren schon mal das erste Mal berichten soll und dann nach 6 Jahren sollte man die Prüfung sozusagen endgültig abgeschlossen haben. In unserem Fall ein Spezifikum sozusagen, grundsätzlich macht nämlich die FATF Peer Review verrät eh schon alles sozusagen. Die Länder prüfen sich da gegenseitig, mit Hilfe natürlich des FATF-Sekretariats. Aber im Wesentlichen sind die Prüfer aus anderen Ländern. In unserem Fall war das grundsätzlich auch so, aber nicht das gesamte Team, sondern es war der Großteil des Teams, kann man sagen, kam vom Internationalen Währungsfonds. Das macht die FATF, um einfach ein bisschen auch Ressourcen zu sparen sozusagen. Ich kann es jetzt nicht sagen, jede x-te Prüfung, aber schon einige. Also so im Jahr ungefähr 1-2 Prüfungen durch den gesamten Zyklus macht der IWF. Wir waren eben einer der ersten Mitgliedstaaten der FATF überhaupt sozusagen in der 5. Prüfrunde und auch der erste in der 5. Prüfrunde, der vom Währungsfonds geprüft wurde. Und wie gesagt, im Februar 2026, also gut 2 Monate vor Veröffentlichung des endgültigen Berichts, ist die große Diskussion im Rahmen des FATF-Plenums hat stattgefunden. Und da wird der Bericht sozusagen fokussiert natürlich auf einige wenige Themen nochmal durchbesprochen und faktisch auch wirklich vom Plenum beschlossen. Ich gehe ganz kurz für Sie quasi als Überblick einfach nur durch ein paar Key-Issues durch sozusagen und am Ende durch die, weil das ist wirklich relevant für den Follow-up, durch die CRA-Roadmap, wie man es quasi im FATF-Sprech nennt, Key Recommended Actions, werde ich dann noch dazu sagen, was das genau heißt. Fangen wir mit der Risikolandschaft Österreichs an. Festgestellt eben am Anfang des Prozesses, beziehungsweise eigentlich noch weit vor dem Kernpunkt des Prozesses, eben dem On-Site-Visit. Welche Risiken gibt es eigentlich? Und bei uns festgestellt eben, wir sind ein regionales Finanzzentrum, das Tor eben zu den ehemaligen Ostblockländern und ähnlichen. Hauptrisiken, Betrug, Steuerdelikte, Drogenkriminalität, organisierte Kriminalität, Korruption als quasi ein bisschen eine Tatbestandsliste, wenn man so möchte. ebenfalls bargeldintensive Wirtschaft. Sie alle kennen wahrscheinlich die Diskussionen der letzten Jahre bis zu Verfassungsverankerungen, die da herumgeschwirrt sind sozusagen des Bargelds. Und bei uns ist Bargeld einfach noch sehr beliebt, das ist einfach ein Fakt. Und grundsätzlich auch gibt es ein höheres Immobilienrisiko. Was die Terrorismusfinanzierung betrifft, Kulturvereine beispielsweise, MVTS sind Money Value Transfer Service, also Money Remitter und so weiter. Hawala, vielleicht haben Sie das auch schon gehört von diesem Phänomen sozusagen, wenn nicht, ganz kurz erklärt, das ist ein informelles, sehr informelles, auf Vertrauen und quasi Ehre basierendes Transfersystem, selbstverständlich ausschließlich in bar, wo man zu seinem vertrauenswürdigen Hawala da geht, wenn man etwas in einem anderen Land in der Regel jemanden einen Barbetrag zukommen lassen will. Die erkennen in diesem Land jemanden, dem er vertraut. Und dann geht die Kette sozusagen wieder runter und unten auf der untersten Ebene zwischen den beiden, die Vermögenswerte quasi übertragen wollen, da wird de facto nur das Codewort getauscht, das geben sie jeweils bei ihren Hawala-Dan bekannt in aller Kürze. Ist ein Phänomen, das besteht schon sehr lange und durch den informellen Charakter ist es auch extrem schwer aufzudecken für unsere Ermittlungsbehörden. Wie gesagt, Bargeld-Connect, sozusagen grenzüberschreitende Bargeldoperationen wurden auch im Zusammenhang festgestellt, Finanzierung in Drittländer. Aber wiederum sozusagen ein niedriges Risiko im NPO-Sektor. Da ist insbesondere auch durch unsere Bemühungen der letzten Jahre, Risikoanalyse in PPPs mit dem Sektor zusammenzuarbeiten, sehr viel erreicht worden. Weil das Risiko grundsätzlich des Missbrauchs von Vereinen, bei uns im Wesentlichen NPOs, betrifft im Wesentlichen Vereine, grundsätzlich sehr groß ist. Virtuelle Vermögenswerte. Die Magdalena Braster von der FMA wird dann eh noch im Zuge von ihrem Vortrag noch darauf eingehen. Konkret auf den Finanzsektor, den lasse ich ein bisschen aus sozusagen für Sie auch zur Information. Aber war auch ein Thema natürlich. Der Sektor wächst noch immer und stellt dementsprechend ein hohes Risiko dar. Und die Überwachung, das ist auch ein relevanter Punkt. Die Überwachung ist da noch relativ neu. Das heißt nicht seit 10 Jahren bestehend und dementsprechend die Erfahrungswerte. Wichtigste Erkenntnisse zusammengefasst, welche Fortschritte, weil man geht immer davon aus bei einer Prüfung, was ist seit der letzten Prüfung passiert. Die war 2016 eben in der vierten Runde, 2015, 2016, also der Bericht 2016. Im Bereich der 40 Empfehlungen, da waren wir eigentlich damals schon relativ gut. Wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, haben wir 4 Bewertungen nur noch der 40 gehabt, die sozusagen in der 4-stufigen Skala eher auf der schlechteren Seite waren. Und das heißt, da haben wir uns grundsätzlich durchgehend verbessert. Transparenz wirtschaftlich Berechtigter, beziehungsweise Eigentümer, haben wir extrem steigern können durch den mehrstufigen Ansatz des wirtschaftlichen Eigentümerregistergesetzes und generell das Register selbst, wie es konzipiert ist, ist da wirklich ein Role Model. Wir sind da durchaus auch von internationalen Partnern sozusagen schon angefragt worden des Öfteren. Wie macht ihr das? Wir haben das relativ früh auch umgesetzt. Das ist natürlich wichtig für die Behörden, wenn sie die Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bekämpfen. FMA-Aufsicht, wie gesagt, ganz kurz, Kollegin macht noch einen Spezialvortrag, hat sich weiter verbessert, da hatten wir beim letzten Mal, auch aus anderen Gründen, weil es damals noch mit dem Nicht-Finanzsektor gemeinsam geprüft wurde, das hat man in dieser Runde in der Methodologie getrennt, Finanzsektor, Nicht-Finanzsektor, also Aufsicht und Prävention, und da hatten wir eben ja substanzielle Effektivität, sagt eh dann das Rating sozusagen ein Substantial erreichen können. Und dementsprechend auch beweisen können, sozusagen teilweise Sie wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, ob er von Ihnen bei der Prüfung dabei war, bei den Interviews, aber dass das Verständnis nicht nur in der Aufsicht, sondern auch im Sektor vorhanden ist. Und Sanktionsrecht, auch ein Fortschritt, den wir herzeigen können, weil das war ein Punkt noch eben von der technischen Seite sozusagen, den wir zwar vergleichsweise spät, aber dann doch es geschafft haben, Ende 2024, in Kraft treten eben dann mit 25, einen Überbrückungsmechanismus zu schaffen. Da geht es darum, wenn von den Vereinten Nationen der Sicherheitsrat eine UN-Resolution herausbringt und eine Person designiert, auf eine Sanktionsliste setzt, dann ist es so, dass wir das ja in der EU über die EU-Verordnung machen. Das dauert immer ein paar Tage, bis wir das wirklich geschafft haben. Das ist der FATF zu lange. Und wir haben es jetzt endlich geschafft, sozusagen das gesetzlich umzusetzen, dass wir einen Überbrückungsmechanismus schaffen, wo wir durch eine Verordnung des Bundesministers für Finanzen gemeinsam mit dem Innenministerium, konkret der Direktion Staatsschutz Nachrichtendienst und dem Außenministerium, dann eine Verordnung auf unserer Homepage veröffentlichen und dementsprechend das sozusagen innerhalb der 24 Stunden, die eben relevant sind für die FATF, als umgesetzt gilt, beispielsweise ein Asset Freeze. Da ist es natürlich wichtig, das zeitliche Element. Je länger man dann wartet, desto eher bekommt die Person vielleicht mit, ich bin gelistet, verschiebt die Assets, et voilà, das war's. Quasi die negativere Seite von den Key Issues, Verbesserungspotenzial bei der Geldwäscheverfolgung. Da haben wir seit 2016 im Justizbereich relativ wenig weitergebracht, muss man offen sagen. Geht es um die Auslegung des Geldwäschetatbestands und auch hohe Beweisanforderungen. Das ist natürlich nicht nur etwas, das sich einfach lösen lässt, sondern auch eine gewisse Frage der Rechtskultur ist. Wie ist das entstanden? Wie wird das Recht vor Gerichten durch Staatsanwälte etc. ausgeübt, gelebt? Das ja, ist wie es ist sozusagen. Geldwäsche wird aus diversen Gründen auch nicht priorisiert. Dementsprechend sind die Verurteilungszahlen niedrig. Und gerade für den Internationalen Währungsfonds war es so, dass das noch mehr Statistik getrieben war, diese Prüfung, als jetzt, wenn sie durch die FATF durchgeführt worden wäre. Und ja, das haben wir sozusagen als ja, negative Kritik dann eben mitbekommen. Die NFPP-Aufsicht, also die NFPPs sind die, ist der Nicht-Finanzsektor, sehr fragmentiert, ressourcenschwach, kaum risikobasiert, wobei es da Ausnahmen gibt. Wie gesagt, Casinos sind in sämtlichen negativen Kritiken mehr oder weniger ausgenommen, weil dort das ganz gut funktioniert. Und Notare, Anwälte, also die rechtsberatenden Berufe sozusagen, haben da auch deutlich besser abgeschnitten als andere Bereiche, wie, ich sage jetzt nur das Beispiel, der Gewerbebereich, Gewerbetreibende, die eben Verpflichtete nach den FATF-Anforderungen sind. Zur österreichischen FIU, also die Financial Intelligence Unit, die Geldwäsche Meldestelle im Bundeskriminalamt, da wurde auch vom Blickwinkel her der Entwicklung seit 2016 wurde einiges geschafft, eben so richtig zur Analyse, zur Financial Intelligence Einheit zu werden. Aber trotzdem gibt es Ressourcenengpässe, wenn man das auch im internationalen Vergleich sieht, wie viele Personen arbeiten in der österreichischen FIU und in vergleichbaren Ländern wie Belgien etc., dann haben wir da einfach zu wenige Personen, also Human Resources de facto. Und das beste KI und IT, sonstiges Tool kann natürlich die Person nicht ersetzen, weil vieles läuft dort automatisiert sozusagen, aber im Endeffekt das Risiko einschätzen muss ein Mensch zum Schluss, wenn es wirklich relevant ist. Und damit verknüpft sozusagen auch der obere Punkt eben die SDR-Meldungen, also die Verdachtsmeldungen, die die Verpflichteten abgeben müssen, sind im Bereich die NFPPs sehr niedrig. Ich habe es nicht auswendig im Kopf, aber man kann sich das ungefähr so vorstellen. Wir haben über 10.000 Meldungen, also ich glaube 2025 waren es 11.000 irgendwas Verdachtsmeldungen an die Geldwäsche-Meldestelle. Davon sind allein schon von Banken 9.000 gekommen, von CASPs waren es dann nochmal 1.000 irgendwas. Also kann man sich jetzt ausrechnen, wie viele wenige Dutzend dann vom Nicht-Finanzsektor gekommen sind. Und das passt auch nicht vom Risikobild zusammen. Weil die FATF natürlich sich bei der Prüfung anschaut, wo ist das Risiko. Und wenn aber die Verdachtsmeldungen niedrig sind, dann kann ja was nicht stimmen sozusagen. Weil der Sektor dann einfach zu wenig meldet für das Risiko, das besteht. Vermögensabschöpfung, also Asset Recovery sozusagen, auch grundsätzlich der Rahmen vorhanden. Aber eben, es wird zu wenig getan, eben zu wenig Beschlagnahmungen, Einziehungen etc. Und auch diese NCPC, das ist die Non-Conviction-Based Confiscation. Das heißt, wenn es keine Verurteilung gibt, kann man das ja grundsätzlich auch machen, wird viel zu wenig genutzt. Genau. Kurz, wie gesagt, noch zu den weiteren Key-Issues. Ein bisschen nach den IOs, also den Immediate Outcomes gegliedert. Und da Risikobewertung, Koordination und Policy. Wir haben da 2025, das war relativ kurz vor der FATF-Prüfung, also vor dem On-Site-Visit. Die Prüfung dauert ja natürlich länger, habe ich eh erwähnt. Aber vor dem On-Site-Visit Mitte 2025 haben wir dann noch unsere bestehende nationale Risikoanalyse, wo sozusagen aus den Sektoren alles zusammenläuft, wenn man so möchte. Auch natürlich beeinflusst von der sogenannten supranationalen Risikoanalyse auf EU-Ebene. Und da haben wir es geschafft, eben kurz vorher noch die Risikoanalyse fertigzustellen. Wurde dann auch noch für die Prüfung berücksichtigt und wurde grundsätzlich als gut bewertet. Detto auch das nationale Koordinierungsgremium, da gibt es nach Finanzmarkt Geldwäschegesetz, das für den Finanzmarkt prinzipiell das Gesetz, das wichtigste ist im Bereich Prävention, hat da auch maßgeblich dazu beigetragen, eben diese nationale Risikoanalyse zu entwickeln und auch sonstige Reformen. Also das wurde von Seiten der FATF bzw. der IWF-Prüfer auch erkannt. Aber es ist noch nicht ganz perfekt sozusagen. Es fehlt ein bisschen das Klassische, was man unter Silo-Denken versteht, wurde dann so ein bisschen vorgeworfen. Wir müssen da noch besser ein ganzheitliches Verständnis entwickeln. Dazu werden wir Maßnahmen sozusagen setzen. Aber wie gesagt, das strukturelle Verbesserungen im nationalen Koordinierungsgremium werden da schon mal uns helfen. Aber natürlich müssen auch die Sektoren selbst für die sektoralen Risikoanalysen das noch besser versuchen zu integrieren in das Gesamtkonstrukt sozusagen. Internationale Zusammenarbeit, da war es so, da haben wir nämlich 2016 eigentlich ein Substantial, also ein gutes Rating erhalten und jetzt ein schlechteres Rating, wenn man so möchte, obwohl wir uns unserer Meinung nach nicht verschlechtert haben. Hat aber andere Gründe, auch sozusagen politischer Natur, dass die FATF einfach strengere Standards bezüglich dieses Immediate Outcomes gesetzt hat. Dementsprechend es auch schwieriger war, sozusagen wirklich nachzuweisen, zumal wir eben da doch noch Lücken haben bei der internationalen Rechtshilfe beispielsweise, Anfragen, die zu Asset Recovery bei uns reingehen sozusagen, dass das keine Ergebnisse bringt, dass wir uns ein bisschen zu stark auf EU-Länder oder die Kooperation und die Mutual Legal Assistance mit EU-Ländern sehr gut läuft, aber mit Nicht-EU-Ländern deutlich weniger. Und das Ganze verknüpft eben mit dem Fakt, dass wir was die Statistik bzw. eben die Daten, um das nachzuweisen, nicht unbedingt extrem gut aufgestellt sind oder waren und das nicht nachweisen können, obwohl wir faktisch sozusagen, insbesondere Justizministerium, das da zuständig ist, der Austausch sehr gut ist und wir gutes Feedback auch von den anderen Ländern bekommen haben. Quasi kleiner Exkurs, man bekommt nämlich immer, oder andere Länder der FATF werden nämlich vor der Prüfung, während der Prüfung gefragt, wie bewertet sie die internationale Kooperation mit diesem Land? Da haben wir eigentlich relativ gutes Feedback bekommen, aber wie gesagt, konnte nicht so rübergebracht werden, dass wir es auf ein Substantial geschafft haben. Aber ich glaube, für den Follow-up werden wir das definitiv hinkriegen, das ist sicher nicht die größte Baustelle. Genau, und abschließend vielleicht noch DNFBP, eben Aufsichtsbehörden, liegt vielleicht ein bisschen auch in der Natur der Sache, dass natürlich ein kleiner Gewerbetreibender nicht unbedingt sehr viel internationale Kooperation sozusagen betreibt, ist auch irgendwo klar, aber dennoch gibt es da einen Verbesserungsbedarf. Dann eben zum Thema FIU. Es gibt grundsätzlich eine starke Kooperation mit den restlichen LEAs, sind die Law Enforcement Agencies, also Staatsanwalt und so weiter. Die Transformation zur Intelligence Unit sozusagen, die hat jetzt gut funktioniert. Auch die Instrumente sind da. Es wird aber ein zu enger Fokus auf Betrug gelegt sozusagen und komplexere Fälle, insbesondere im grenzüberschreitenden Bereich, und gerade Geldwäsche ist etwas, das sehr stark im grenzüberschreitenden Bereich stattfindet. Und das ist nicht ausreichend adressiert. Und wir müssen auch schauen, dass man eben bezüglich der Ressourcen, das habe ich schon erwähnt, aber auch der Unabhängigkeit, rechtlich-budgetäre, quasi operative Unabhängigkeit, dass wir da uns noch verbessern. Und im Endeffekt auch ein bisschen damit verknüpft sozusagen die Verfolgung der Geldwäsche. Ermittlungen, Verurteilungen sind im Verhältnis zum Risikoprofil niedrig und das ist kein priorisiertes Thema gewesen und das müssen wir noch stärker priorisieren in der Verfolgung. Thema nochmal Vermögensabschöpfung eben, wie gesagt, Einziehung und so weiter, selten genutzt. Grenzüberschreitende Bargeldkontrollen führen selten zum Strafverfahren und es gibt auch keine nationale Strategie sozusagen. Das ist ein bisschen der Sukkus für dieses Immediate Outcome, das ist ein eigenes Immediate Outcome auch. Bei der Verfolgung der Terrorismusfinanzierung schaut es besser aus sozusagen. Da haben wir eine substanzielle Anzahl. Da passt es auch mit dem Risikoprofil zusammen, wenn auch meist Kleinstbeträge. Die DSN ist hier in der Lage sozusagen ihre Funktion zu erfüllen. Die Direktion Staatsschutz, Nachrichtendienst, auch im BMI, wie Sie sicher wissen, verankert. Ja, das mit den Hawala-Fällen habe ich erwähnt. Wie gesagt, ist extrem schwierig. Also weiß ich auch von unseren eigenen sozusagen Inhouse-Behörden, die Abgabenbehörden, die natürlich bei wenn die Finanzpolizei irgendwelche Handyshops, was halt so der Klassiker ist, überprüft, haben sie auch schon Bücher gefunden, wo es zwar rudimentäre schriftliche Aufzeichnungen über sowas gibt, aber das dann wirklich die Kette nachzuverfolgen, unglaublich schwierig. Terrorismusfinanzierungsprävention und Sanktionen. Wie gesagt, der NPO-Bereich bei uns sehr als solide und die Targeted Financial Sanctions, da ist das Verständnis eben gemischt im Finanzsektor, wie wir vielleicht noch hören werden. Es ist gut, eben beim Nicht-Finanzsektor weniger gut. Ab 2026 hat er für den Finanzsektor die Aufsicht, die FMA, übernommen. Das ist grundsätzlich eine sehr positive Entwicklung, die uns da attestiert wurde, dass man das konzentriert hat. Zum Abschluss Proliferationsfinanzierung eben, Verhinderung der Verbreitung Massenvernichtungswaffen, wer es nicht weiß, grundsätzlich auch ein gutes quasi Ergebnis. Es gibt effektive Koordinationsmechanismen. Die DSN arbeitet auch hier ganz gut und in Tandem mit den Exportkontrollbehörden und dem Wirtschaftsministerium. Dann eben noch zur Resolution, das habe ich schon erwähnt, durch diesen Überbrückungsmechanismus haben wir das zwar auf technischer Ebene gut gelöst, aber durch das, dass es relativ jung sozusagen im Gesetz erst verankert wurde, eben mit Anfang 2025 und der Onsite-Visit kurz danach war, verständlicherweise können die Prüfer dann nicht sagen bei der Effectiveness, ja, das funktioniert tipptopp, weil ein halbes Jahr Beobachtungszeitraum ist im Rahmen der Effectiveness de facto nichts. Also da brauchen Sie schon mindestens 3 bis 5 Jahre. Deswegen auch der Rückgriff quasi, was hat sich seit der letzten Prüfung getan, weil es einfach lange Zeiträume sind, wo man das beobachten muss, wird das wirklich in der Praxis gut gelebt. Die nächsten Schritte überspringe ich, weil ich sowieso die CRA Roadmap sozusagen schnell durchgehen möchte. Schlüsselmaßnahmen eben, das heißt, was ist vordergründig zu tun? Das ist wirklich quasi, das sind die Hausaufgaben, die im Länderprüfbericht drinnen stehen. Also da müssen wir wirklich schauen, bis zum Bericht, und das ist in 3 Jahren eben, da müssen wir wirklich schauen, dass wir diese Hausaufgaben erledigt haben. 3 Jahre ist natürlich nicht viel auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch nicht nur 1 Jahr oder so. Also es ist vieles machbar, wenn man will und der politische Wille da ist. Wie gesagt, im Bereich Risikobewertung, Koordination, das ganzheitliche Verständnis entwickeln. Das heißt, da müssen wir auch schauen, dass wir die Datenquellen verbessern und die Kooperation mit den Behörden, den Self-Regulatory Bodies, wie beispielsweise den Kammern, hier noch stärker verbessern. Steuerung von Policy, Risikoverständnis, Entwicklung der Priorisierung und so weiter, noch stärker risikobasiert auszurichten. Stärkung des NKG habe ich bereits erwähnt. Da müssen wir schauen, dass wir wirklich die Expertise noch stärker reinbringen, weil es einfach wichtig ist, dass wir auf dieser Ebene, auf diesem formell gesetzlich eingerichteten Gremium, das wirklich wichtige Aufgaben im Zusammenhang mit der Risikoanalyse, der Strategie und so weiter hat, dass wir wirklich Entscheidungsbefugnis und Expertise dort sitzen haben. Internationale Zusammenarbeit eben, Rechtshilfe ersuchen und es verstärken, besonders mit Nicht-EU-Staaten da die Kooperation verstärkt suchen. Auch hier Statistiken eben und analytische Tools ausbauen, was vorhanden ist, ausbauen, um besser auch für die Zukunft sozusagen, für die nächste Prüfung auch, nicht nur für den Follow-up, auch für die Prüfung gerüstet zu sein und wirklich zu sagen zu können, das ist der Nachweis, dass unsere internationale Kooperation gut funktioniert. Steigerung und Beschlagnahme als dritter Punkt sozusagen auf Anfrage ausländischer Behörden eben in diesem Zusammenhang. Aufsicht Nicht-Finanzsektor. Verständnis im Nicht-Finanzsektor, insbesondere sind dort genannt Immobilienmakler, TCPs und DPMS, also DPMS sind die Juweliere, kurz gesagt, und TCSPs sind Büroservices beispielsweise. So ein aktuelles Verständnis sektoraler Risiken entwickeln. Das heißt, da haben die Prüfer einfach in den Interviews auch gemerkt, da ist vielleicht in der Aufsicht Verständnis da, aber im Sektor nicht unbedingt und das besser auf quantitative Daten gestützt. Risikobasierte Aufsicht weiterentwickeln. Hier auch versuchen, weil es ist so, dass insbesondere im Bereich der Gewerbetreibenden liegt die Aufsicht ja bei den Bezirksverwaltungsbehörden und das ist extrem fragmentiert und hier quasi eine Zentralisierungsbemühung zu starten und dadurch den Aufsichtsrahmen zu verbessern, zu stärken, ist ganz ein wichtiger Punkt. Wirksamkeit steigern, Personal ist natürlich immer eine Sache, mehr auf risikoreichere Einheiten gehen und verhältnismäßige Sanktionen auch schaffen, weil die Sanktionen natürlich wichtig sind, wenn etwas falsch läuft sozusagen und man eine Aufsichtsbehörde jemanden, eine verpflichtete Organisation, Institution bestraft und diese Sanktion relativ lasch ist, dann ist die Gefahr, dass es wieder passiert, leider relativ groß. Financial Intelligence eben, habe ich auch schon erwähnt, besser an das Risikoprofil anpassen, mehr auf professionelle Geldwäsche, insbesondere im grenzüberschreitenden Bereich gehen, strategische Analysefunktionen noch besser ausbauen, Trendstypologien noch besser entwickeln. Das heißt, im Endeffekt, was nämlich wichtig ist, aus Sicht der FATF, das Produkt, das die FIU generiert aus der Analyse, das muss durch die Law Enforcement Authorities, also sprich durch die Staatsanwalten im Wesentlichen, die das natürlich dann zu Gericht bringen, das muss durch die nutzbar sein. Das muss ein Produkt sein, das nützlich ist und nicht nur irgendwie ein granulares Extrakt aus irgendwelchen Informationen, sondern es muss wirklich nützlich sein, dass man sagt, okay, das ist wirklich Financial Intelligence, die ich da in der Hand habe für meine Anklage. Detto bei der geldwäschen Verfolgung, Ermittlung und Strafverfolgung. Die Beweisanforderungen müssen wir hier anpassen, möglichst. Wie gesagt, ich habe es erwähnt, Rechtskultur ist etwas, das sich nicht so einfach von heute auf morgen ändern lässt. Internationale Standards verankern, Leitlinien und Schulungen. Da wird jetzt schon quasi ist unmittelbar begonnen worden, nach der Prüfung sozusagen der Kritik entgegenzukommen. Mehr Fälle verfolgen, also nicht nur quasi zu schauen, lohnt sich das, sondern den Fall bis zu Ende bringen, auch wenn es vielleicht für den einzelnen Staatsanwalt dann sozusagen aus Prestigegründen könnte man sagen, es war durchaus auch ein Thema, nicht viel zu holen gibt. Es ist nicht attraktiv für den einzelnen Staatsanwalt oft einmal angesichts der Schwierigkeit der Ermittlung und dann, was dabei rauskommt, sozusagen das wirklich weiterzuverfolgen und da anzusetzen. Ganz wichtig auch in dem Zusammenhang die Datenbasis, dass wir hier wirklich, da gibt es dieses Verfahrenssystem Justiz, dass wir da wirklich die Statistiken und nicht nur jetzt der Statistiken wegen und weil wir vom IWF geprüft wurden, sondern weil es einfach wichtig ist, dass wir den Nachweis erbringen können, haben wir die Verurteilungen und so weiter. Wie läuft die ganze Ermittlungs- und Verfolgungskette? Und dass wir uns da besser aufstellen. Ja, Vermögensabschöpfung, ich habe es eh schon gesagt, was ist dieses Dreieck, dass wir hier uns noch verbessern. Ich springe jetzt drüber. Terrorismusfinanzierung beispielsweise auch, dass wir inländische Designierungen überlegen sollen. Sozusagen grundsätzlich hätten wir den Mechanismus auch mit dem Sanktionengesetz 2024 geschaffen. Ist natürlich immer auch davon abhängig. Ich kann jetzt niemanden erfinden sozusagen. Das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ich kann nicht sagen, ich liste jetzt jemanden, weil ich nur wen listen will, sondern es muss ja wirklich eine Begründung geben und ich muss es ja auch mitliefern. Aber hier wirklich mehr noch in diesen Bereich reinzugehen und auch was die Ermittlung betrifft, da uns zu verstärken. FMA-Überwachung hier auch genannt eben. Im Zusammenhang mit WASP bzw. CASP, DSN-Überwachung, weil die für den Bereich Nicht-Finanzsektor sozusagen zuständig sind, dass man hier auch die Überwachung verbessert im Zusammenhang mit IoT. Und das war's. Ja, ich habe gedacht, ich habe eine Abschlussfolie, Entschuldigung. Ja, ein bisschen drüber, aber ich hoffe, ich konnte Ihnen einen umfangreichen, aber doch knackigen Überblick geben, was die Prüfung sozusagen betroffen hat. Und ja, wenn es noch Fragen gibt, sehr gerne natürlich.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, es war sehr anstrengend. Ja, also ein wirklich sehr, sehr breites Feld, was es hier zu koordinieren gibt. In der Breite, aber auch natürlich der Ebene von Schulungen bis hin zu Verurteilungen. Wenn Sie jetzt Fragen haben, gerne jederzeit. Ansonsten haben wir auch auf jeden Fall im Nachgang auch noch Gelegenheit, im Rahmen auch der Podiumsdiskussion. Ich darf jetzt übergeben, Frau Magdalena Praster, sie ist Expertin auch eben für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung in der Finanzmarktaufsicht, in der FMA. Danke fürs Kommen, schön, dass Sie da sind. Und ja, ich glaube eben der Finanzsektor, Finanzmarkt hat natürlich da historisch auch immer, stand immer im Fokus von der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung. Und deswegen sind wir auch sehr besonders froh, dass Sie heute hier noch auch speziell zum Finanzmarkt ein paar Einblicke geben. Danke.
Ich sage auch danke für die Einladung. Herzlich willkommen. Es freut mich, dass ich auch in so viele bekannte Gesichter tatsächlich schauen kann. Kurz zu mir. Mein Name ist Magdalena Prasser. Ich habe 2025 im Juli, also kurz nach dem Onsite-Visit bei der FMA angefangen und habe den Prozess von dort aus die zweite Hälfte eigentlich erst begleitet. Warum sage ich das dazu? Die erste Hälfte war ich auf der Seite von IO6, IO7 und IO8. Also ich war davor in der Financial Intelligence Unit im Bundeskriminalamt und habe den ersten schriftlichen Teil von dort aus mitgestalten dürfen, müssen. Ich weiß nicht, wie genau man das sagen soll. Das heißt, ich bin eigentlich mit zwei Perspektiven da. Jetzt steht natürlich das Logo der Finanzmarktaufsicht da. Ich bin auch da für Immediate Outcome 3. Aber vor allem nachher im Panel wird es dann doch bitte im Blick behalten, dass ich zwei Perspektiven immer im Hinterkopf habe. Dann fangen wir auch schon an. Gesamtbild der Prüfung, damit wir alle am selben Stand sind. Wir reden über Immediate Outcome 3, also Aufsicht über Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierungsprävention im Finanzsektor. Warum sage ich das dazu? Ich bin immer ein bisschen verhalten mit Vergleichen zur vierten Runde, weil, wie der Kollege Pink schon angesprochen hat, die Prüfmethodologie hat sich geändert zu 2016. Gott sei Dank vielleicht auch, ja, weil wir müssen es immer weiterentwickeln. Früher war es so, dass IO3 sich speziell an die Aufsichtsbehörden des Finanz- und Nichtfinanzsektors gerichtet hat und IO4 war dann der Privatsektor. Das heißt, man muss mit oberflächlichen Vergleichen immer ein bisschen vorsichtig sein, inhaltlich natürlich, deswegen bin ich da, mache ich das halt natürlich. Wir haben dieses Mal ein Substantial Rating erreicht, dazu erzähle ich nachher noch etwas, aber viel wichtiger ist, wie sind wir überhaupt zu diesem Substantial Rating gekommen? Woran haben wir gearbeitet? Sie sehen, es ist eine super lange Zeitleiste von 8 Jahren, die jetzt verkürzt wird, wie wir vorher schon gehört haben. Woran haben wir gearbeitet? Das lässt sich im Wesentlichen auf 5 Kategorien aufteilen, die auch Teil der letzten Recommended Actions waren innerhalb der Länderberichts der FATF. Und der erste und meiner Meinung nach fundamentalste Punkt ist definitiv das Risikoverständnis und damit einhergehend auch der risikobasierte Ansatz. Warum? Weil natürlich, so wie auch der Länderbericht aufgebaut ist, IO1 beschäftigt sich mit dem grundsätzlichen Risikoverständnis und auch der Risikolandschaft eines Landes. Das heißt, wenn ich nicht weiß, was mein Risiko ist, tue ich mir vermutlich ein bisschen schwer, es zu mitigieren. Deswegen damals auch schon diese Kernanforderung an den Finanzsektor. Dieses Risikoverständnis muss dann natürlich auch dementsprechend in den risikobasierten Ansatz übergeleitet werden. Und diese Erwartungshaltung, die dann auch mitkommt, wie findet das Assessment eines risikobasierten Ansatzes statt, was erwarten wir uns auch von unseren verpflichteten Instituten, muss oder sollte auch kommuniziert werden, weil sonst weiß niemand, was er zu tun hat und dann kommen wir einfach Strafen und niemand kennt sich aus. Das ist nicht ideal. Deswegen Grundpfeiler dafür sind die 4 Rundschreiben, die Ihnen hoffentlich allen bekannt sind, zu Risikoanalyse, Sorgfaltspflichten, Meldepflichten und interner Organisation. In dem Zusammenhang auch, was super wichtig ist, ist auch der regelmäßige Austausch, weil es ist so schön, wenn wir unsere Sorgfaltspflichten alle einhalten und unsere Rundschreiben auf die Website stellen. Was aber viel wichtiger ist, ist der Dialog dazu, nämlich wie machen wir das Ganze so salonfähig, dass unsere beaufsichtigten Institute auch wissen, was wir von ihnen verlangen. Das passiert nicht nur streng formell durch On-Site- und Off-Site-Maßnahmen, sondern das passiert auch in diversen anderen Formaten, so wie heute zum Beispiel. Gibt aber auch ganz viele andere, wie die jährliche FMA-Praxistagung. Es gibt die Geldwäschetagung, die von der FAU veranstaltet wird. Es gibt auch Praxisdialoge, es gibt diverse Seminare, Konferenzen. Wir sind sehr oft vertreten, fällt mir in letzter Zeit auf. Unter anderem auch zuletzt genannt die FINA. Das alles muss auch irgendwie bei uns wiedergespiegelt werden, weil wir verstehen uns als natürlich datengetriebene Aufsicht. Ein Pi mal Daumen funktioniert im Regel eher schlecht. Das heißt, alles, was wir natürlich von unseren Verpflichteten verlangen, ist schon auch das, was wir versuchen, in-house so umzusetzen und auch so strategisch umzusetzen, dass wir daraus einen Mehrwert ziehen, den wir ihnen in der einen oder anderen Art auch wieder zurückgeben können. Das heißt, zwischen 2016 und 2024, was passiert ist, vor allem auch im Einklang mit den EBA-Richtlinien, wurde das Risikotool immer weiter angepasst. Also es gibt grundsätzlich 4 Risikofelder, von denen wir sprechen. Das ist unter anderem das allgemeine Risiko, dann gibt es aber auch Produktrisiko, Kundenrisiko und Transaktionsrisiko. Vermehrt wurde dann auch Fokus gelegt auf spezifische Risiken. Also da denke ich jetzt spontan an Vertriebskanäle zum Beispiel. Wie fließt das in ein bestimmtes Risiko mit ein? Oder auch, wie wird mit Produktportfolios umgegangen, die vielleicht technologisch schon weiter sind, die technologisch Widerschlag finden, technologische Entwicklung widerspiegeln. Das alles wurde dann auch in unser Risikoassessment-Tool integriert, einfach um auch diesen Standpunkt noch besser klarzumachen. Wir wollen nachhaltig agieren, wir wollen nachhaltig Aufsicht betreiben. Der dritte Punkt ist dann, sobald wir intern und mit unseren Verpflichteten ein gewisses Maß an gemeinsamen Nenner gefunden haben, wir möchten dieses Wissen und diese Erfahrung natürlich auch an nationale und internationale andere Behörden weitergeben. Da ging es vor allem auch um Kooperation mit europäischen anderen Staaten, aber auch Drittstaaten. Da vielleicht ist erwähnenswert die regulatorische Anpassung zum Informationsaustausch. Was auch noch erwähnenswert ist, sind diverse multilaterale Abkommen, Teilnahme an EU-Expertengruppen, an EBA-Gremien, an FATF-Working Groups, an jetzt auch AMLA-Working Groups oder Taskforces. Wichtig im operativen Teil auch die Teilnahme an AML-Colleges oder auch das Hosten von AML-Colleges. Ein weiterer Punkt, der mehr ins Operative dann umschlägt. Also ich habe mir angeschaut, 2020 und 2021 gab es dann auch nochmal einen speziellen Prüffokus, der aus der Prüfung 2016 tatsächlich herrührt, nämlich vor allem im Zusammenhang mit MVTS, also Zahlungsinstitute, E-Geld-Institute und Money Remitter, gab es insgesamt in dem zweijährigen Zeitraum über 21 targeted Aufsichtsmaßnahmen. Das alles führt dann dazu, dass wir zumindest 3 Punkte schon mal gut erfüllt hatten im operativen Sinn, die wir seit 2016 als Hausübung bekommen haben. 2 weitere, eine der unschöneren ist sozusagen die Strafe und die Abschreckungswirkung von Strafen. Da gab es natürlich die gesetzliche Anpassung der Strafrahmen. Auf der anderen Seite muss man natürlich dazu sagen, wir erwähnen das auch immer sehr stark, die Null-Toleranz-Politik gegenüber Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Und der nächste Punkt ist dann natürlich auch, wir wollen aber nicht nur Strafen. Also es ist für uns nicht getan, wenn wir sagen, wir kommen hin, haben eine Feststellung, dann wird die Feststellung bereinigt und der Mangel behoben hoffentlich. Dann stellen wir eine Strafe aus und damit hat sich's für uns erledigt. Das soll es im Idealfall nicht sein und so sehen wir uns auch nicht. Sondern für uns ist es ganz wichtig, ein nachhaltiges Fundament zu schaffen. Nicht nur bei uns, sondern natürlich auch bei unseren Verpflichteten. Das heißt, wir wollen den vollen Rahmen der uns zur Verfügung stehenden Maßnahmen nutzen. Und ich glaube, das ist uns nicht ich glaube, sondern ich weiß, dass uns das 2016 bis 2024 so gut gelungen ist, dass es auch die FATF jetzt anerkennt. Der letzte Punkt, wer den Bericht vielleicht schon aufmerksam gelesen hat, wird erkennen, dass es ein ziemlich ähnlicher Punkt ist, den wir auch, also eine ziemlich ähnliche Recommendation, die wir auch jetzt wieder drin stehen haben, nämlich Ressourcenaufbau. Aber der vermutlich markanteste Ressourcenaufbau im Vergleich 2016 waren wir 13,25 Vollzeitäquivalente und jetzt 2024 haben wir uns fast auf das Doppelte vergrößert. Das heißt, auch da liegt nochmal mehr Gewicht drinnen. Auch uns ist bewusst, wie wichtig dieses Thema ist. Das waren die 5 Punkte, woran wir gearbeitet haben, die schlussendlich zu dem geführt haben, was Sie alle hoffentlich gelesen haben, nämlich dem jetzigen Länderbericht. Und ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um darüber zu sprechen, woran müssen wir noch arbeiten. Es gibt bei uns dieses wunderschöne Sprichwort, nach der Länderprüfung ist vor der Länderprüfung. Davon träume ich wahrscheinlich noch in 10 Jahren. Und was bedeutet das? Natürlich gehen wir aus einer neuen Länderprüfung mit neuen Recommendations einher. Das heißt, wir haben zwar ein Substantial Rating und das ist das zweitbeste Rating, das man im Effectiveness Assessment bekommen kann. Man muss aber auch dazu sagen, es wird nie ein perfektes System geben und wir sind nicht zufrieden. Das ist sehr enttäuschend, weil wenn ich eine persönliche Anekdote an den Tag legen darf. Ich kann mich erinnern, der erste Update-Termin nach der Publikation des Länderberichts mit dem Privatsektor, da gab es eine Frage, die geheißen hat, naja, jetzt haben wir ein Substantial Rating. Das heißt, wir können jetzt regulatorisch unter Anführungsstrichen locker lassen. Das bringt mich immer ein bisschen zum Schmunzeln, weil, man erlaube mir die Analogie, ich fahre auch 20 Jahre Auto und hatte noch nie einen Unfall und trotzdem benutze ich einen Sicherheitsgurt. Also es ist jetzt nicht so, als könnte ich mich darauf ausruhen oder sogar zurückrudern, sondern im Gegenteil, das, was wir hier geschaffen haben, dieses wirklich starke Fundament, das sollten wir nicht anfangen wegzubrechen, nur weil wir glauben, dass wir jetzt ein gutes Rating haben, sondern im Endeffekt steht ja auch das größere Ziel dahinter, nicht nur compliant zu sein, sondern auch eine nachhaltige Entwicklung und eine nachhaltige Finanzmarktstabilität zu schaffen. Sie sehen auf meiner Folie, zentral für uns bleibt natürlich der Austausch mit dem Privatsektor. Aber warum ist diese Folie zweigeteilt? Weil wir durch die Kompetenzübernahme der Sanktionenaufsicht uns jetzt Gott sei Dank auch mit IO 10 und IO 11 beschäftigen dürfen. Das heißt, alle Empfehlungen, die vorher schon vom Kollegen Pink angesprochen worden sind, liegen jetzt sozusagen in unserer Verantwortung und in der Umsetzung. Ich werde darauf nur ganz kurz eingehen. Auf der linken Seite sehen Sie aber jene drei Punkte, die für uns ganz wesentlich sind im weiteren Vorwärts zu Immediate Outcome 3. Das heißt, woran müssen wir noch arbeiten? Ich habe es schon eingangs erwähnt, zentraler Punkt bleibt der Austausch mit dem Privatsektor sowohl für IO 3 als auch für IO 10 und 11. Risikoanalyse ist immer so ein Thema. Ja, es gibt immer noch mehr Risikoverständnis zu schaffen. Es gibt immer noch risikobasiertere Maßnahmen. Man kann immer noch mehr machen, noch mehr Hochrisikofokus legen. Auch noch mehr risikobasierteres Vorgehen bei Auslandsprüfungen, noch mehr Austausch in Zusammenhang mit spezifischen Risiken. Wir haben vorher kurz darüber gehört, Immobilien, Bargeld, Korruption. Also auch das sind Themen, die uns in Zukunft beschäftigen werden. Für IO 10 und IO 11 ist jemand, der sich auch schon mit dem Länderbericht aus 2016 beschäftigt hat, die Empfehlungen für IO 10 und IO 11 jetzt hören sich sehr ähnlich zu denen an, die wir 2016 schon für IO 3 hatten. Das heißt, für uns liegt da der Fokus im Moment darauf, ein stabiles Umfeld für Aufsicht in der Sanktionenaufsicht zu schaffen. Das bringt mich zu dem Punkt, der wahrscheinlich alle am meisten interessiert, nämlich woran arbeiten wir gerade? Unter der Prämisse, dass wir natürlich während dieses Prozesses, bevor der Länderbericht veröffentlicht wird, werden diese Key Recommended Actions auch schon mit dem Assessed Country geteilt, also mit uns. Und wir sind nicht ganz unbeteiligt daran, diese zu formulieren. Womit ich nicht sagen möchte, dass wir uns aussuchen, was in diesem Bericht steht, sondern die Prüfer identifizieren bestimmte Lücken im System, benennen diese auch und geben uns dann die Möglichkeit zu sagen, okay, was ist für uns umsetzbar und was nicht. Dass für uns nicht umsetzbar ist, dass wir zentralisiert jetzt von heute auf morgen eine Geldwäscheaufsichtsbehörde werden mit Nicht-Finanzsektor, Finanzsektor und alles in einem. Das wäre überschießend auch für die FATF. Das heißt, auch wir haben darauf geachtet, in den Diskussionen die Empfehlungen, die wir bekommen, so auszurichten, dass sie für uns zwar herausfordernd sind, aber nicht unmöglich. Das alles auch unter dem Schirm oder der Grundlage, dass sich gerade vor allem auf europäischer Ebene sehr viel tut, im Rahmen der AMLA sehr viel tut, auch sehr viel Input passiert durch Taskforces oder Working Groups innerhalb der AMLA. Und das muss man ein bisschen ins Verhältnis setzen, wenn man sagt, okay, was möchte man national noch umsetzen? Das heißt, weitere Vertiefung des Geldwäsche-TF-Risikoverständnisses, ich glaube, das lässt sich ganz leicht damit erklären. Wir sind auch jetzt schon in der Umsetzung und in der Taskforce für Risk Factor Guidelines bei der AMLA. Das heißt, früher oder später auch mit einem neuen Risk Assessment at Union Level wird es zu einer neuen und geupdateten Version des Risikoverständnisses kommen, das hoffentlich auch technische Weiterentwicklung widerspiegelt, das auch geopolitische Entwicklungen widerspiegelt. Das heißt, der Punkt ist für uns eigentlich schon in the making, würde ich sagen. Das soll sich dann widerspiegeln, auch in der überarbeiteten Methodologie zur Risikoanalyse. Das werden dann die Ausläufer sein von dem, was auf europäischer Ebene passiert. Und auf operativer Ebene werden das dann die themenspezifischen und übergreifenden Prüfungen sein. Worum geht's? Wir wollen natürlich nicht nur für uns, sondern auch für Sie ressourcenschonend arbeiten. Das heißt, Prüfmodule werden auch im Rahmen der Sanktionenaufsicht zusammengezogen. Wir werden effektiver, effizienter auch vor Ort Maßnahmen betreiben. Nicht nur vor Ort, aber auch offsite. einfach um hier möglichst mit geballter Women und Manpower an die Sache heranzugehen. Noch kurz zum vielleicht Sanktionenbereich. Ich habe schon erwähnt, es geht eigentlich vor allem darum, ein stabiles Umfeld zu schaffen, in dem wir Sanktionenaufsicht betreiben können. Wir bewegen uns in GWTF schon auf einem sehr hohen Niveau, auf einem sehr datengetriebenen Niveau. Wir haben schon sehr viel Expertise, nicht nur bei uns im Haus, sondern natürlich auch in den Instituten. Und Sanktionenaufsicht ist etwas, das wir genau auf dasselbe Level heben möchten. Das heißt, wir möchten vermeiden, dass es eine Zweigleisigkeit gibt, sondern wir wollen natürlich einen harmonisierten Standard auch für Sie schaffen. Und ich glaube, der erste Schritt mit eben der Zusammenziehung der Kompetenz, alles ist bei uns zentral in der Abteilung geregelt, ist, glaube ich, einer der wichtigsten Fortschritte. Und wir sind eigentlich sehr positiv, dass auch diese Empfehlungen gut umgesetzt werden können. Und vielleicht dann noch ganz zum Schluss, Conclusio. Uns ist sehr bewusst, dass das eine Gruppenleistung ist. Also es ist definitiv keine Einzelleistung. Also ein Substantial Rating ist schwer zu erreichen. Das ist eine gute Bewertung. Man kann sich auf die Schulter klopfen. Sie können sich auf die Schulter klopfen. Vor allem auch die Personen, die bei den Interviews dabei waren. Das ist kein einfacher Prozess. Das macht man nicht von heute auf morgen, sondern wie auch eingangs erwähnt, das sind 8 Jahre Entwicklung, die sich jetzt in einem besseren Rating widerspiegeln. Und man kann mal innehalten und stolz auf sich sein. Der Fehler wäre jetzt zu sagen, okay, jetzt mache ich gar nichts mehr, weil jetzt müssen erstmal alle anderen machen. Die Kette ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und in dem Fall stimmt das wirklich, weil Sie sehen, wenn es bei IO1 mit dem Risikoverständnis hakt, dann wird es auch in einer Aufsicht nicht gut laufen und dann wird es auch schlussendlich mit Maßnahmen nicht gut laufen. Und das, was wir, glaube ich, aus dieser gesamten Übung mitnehmen können, ist, dass Kommunikation das A und O ist. Dafür steht auch die FMA. Und ich bin überzeugt davon, dass wir den Follow-up-Report in 3 Jahren hervorragend überstehen werden. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Gibt es Fragen direkt aus dem Publikum? Wenn nicht, dann darf ich...
Nehmt wieder Platz?
Nein, aber doch, aber vorne. Genau. Darf ich jetzt zur Podiumsdiskussion einladen? Also danke für den sehr spannenden Bericht. Also eben nach der Prüfung ist vor der Prüfung. Die To-Do-Listen scheinen nicht kürzer zu werden, sondern eigentlich auch länger. Die verstärkte Follow-up-Prüfung betrifft sämtliche Sektoren oder ist das, also das ist wieder in die Breite vollumfassend?
Man hat kürzere Berichtspflichten quasi.
Genau, das ist eben in 3 Jahren dann schon. Ja. Wunderbar, dann darf ich nach vorne einladen. Bernhard Romsdorfer, Abteilungsleiter in der österreichischen Notariatskammer eben für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und ich darf es dazu sagen, eben vormaliger Bereichsleiter auch in der Finanzmarktaufsicht in der FMA und eben also auch für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Das ist hatte mit der Prüfung zu tun bis vor kurzem.
Ja, genau. Darf ich noch herzlich einladen, nach vorne zu kommen, Katrin Jostl. Katrin, du bist Leiterin des Bereichs Compliance in der Raiffeisen Landesbank Niederösterreich-Wien und auch Geldwäschebeauftragte. Ich glaube, du warst auch intensiv mit der FTF-Prüfung im vergangenen Jahr beschäftigt und danke, dass du heute hier bist. Ja, genau, du musst dabei sein. Mitglied des Team Austria. Und auch nochmal eben Andreas Pink und Frau Pastor. Danke. Also, gern noch auch die Aufforderung ins Publikum. Ich habe natürlich ein paar Fragen vorbereitet, aber jederzeit gerne ad hoc auch von Ihnen gerne interaktiv dazwischen springen, wenn Sie nachfragen wollen oder Sie etwas interessiert. Katrin, ich darf mit dir starten. Vertrittst natürlich die Leiterin des Compliance-Bereichs und auch Geldwäschebeauftragte hier einer der größten österreichischen Banken. Jetzt haben wir viel von der Aufsicht gehört, von der öffentlichen Seite. Was bedeutet das eigentlich, sozusagen aus Unternehmenssicht, die FATF-Prüfung, aber natürlich generell Thema Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung? Wie muss man sich das auch vielleicht vom Stellenwert innerhalb der Raiffeisen Landesbank für dir vorstellen? Wie viel Aufmerksamkeit hat das vielleicht auch vom Vorstand?
Ja, natürlich, wenn man den Bereich Compliance leitet, dann ist natürlich eine FATF-Länderprüfung absolut das, wo du sagst, absoluter Fokus drauf. Wir wurden dann dementsprechend natürlich von Aufsichtsbehörden kontaktiert. Man hat das Team zusammengestellt, also wer sind die Player im Spiel? Also wen holt man sich da auch natürlich aus dem Finanzsektor? Wer soll da der Interviewpartner sein? Und Wenn man Raiffeisen kennt, ist Raiffeisen durchaus komplex aufgebaut. Also wir haben 8 Landesbanken, eine Raiffeisenbank international, sehr viele Primärinstitute, knapp 300 eigenständige Raiffeisenbanken und dann gibt es noch ein paar andere Institute und dann muss man mal im Raiffeisensektor Leute ausfindig machen, die dann den Raiffeisensektor mal vertreten. Und man muss ganz ehrlich sagen, das war, also ich durfte dann im Endeffekt eine von 4 Personen sein, die zumindest von Raiffeisen hier involviert waren, in den Vorbereitungen, in den Interviews, in den Nachbereitungen, was natürlich eine große Ehre auch ist, weil die Erfahrung nimmt dann halt niemand und da genießt man durchaus auch Vertrauen. Es war insofern, also man hat das sehr, sehr ernst genommen. Was ganz wichtig war, ich glaube, die Message, die uns in den Kopf geprügelt wurde, ist, ihr seid nicht die, die geprüft werden. Also es ist nicht die Raiffeisen Landesbank in Österreich-Wien, die geprüft wird. Es ist nicht die RB, die geprüft wird, das übernimmt die Aufsicht, also das übernimmt die FMA beispielsweise. Also es braucht nicht, das macht nicht die FATF, sondern es geht ja darum, den Finanzplatz Österreich im Endeffekt, dass der geprüft wird und dass man hier die FATF überzeugt, wir machen unsere Hausaufgaben, wir wissen, was wir tun. Wir nehmen das Thema Geldwäscheprävention, Finanzsanktionscompliance, Proliferationsfinanzierungsbekämpfung, Terrorismusfinanzierungsbekämpfung, wir nehmen das ernst und wir wissen, also wir haben es im Griff und das war das, was immer im Hinterkopf war. Also davon musst du die FATF überzeugen. Dass das jetzt nicht Daily Business ist, ist auch klar. Ich meine, wir können natürlich mit Prüfungen umgehen. Also wenn man Compliance-Abteilung ist, dann wird man eigentlich ständig geprüft. Also egal, ob von der internen Revision, von der externen Innenrevision, von den Wirtschaftsprüfern, von der Finanzmarktaufsicht, vom BMF, von der ÖMB, von der EZB. Also man kann Prüfungen. Also man weiß schon im Endeffekt, wie das so ist. Aber die FATF prüft eben nicht das Institut, sondern prüft den Finanzplatz. Das heißt, da muss man eigentlich die Flugebene und das Level woanders anlegen. Und eben, man ist ein Team. Also es ist ein Teamsport im Endeffekt, diese FATF-Länderprüfung. Und es hilft dir nichts, wenn du nur versuchst zu überzeugen, dass die Landesbank Österreich-Wien jetzt super ist. Also darum geht es im Endeffekt nicht. Es geht darum, und das war sehr stark in der Vorbereitung, auch aufzuzeigen, dass wir gemeinsam funktionieren, dass es einen guten Austausch zwischen der Aufsicht und den Verpflichtenden gibt, dass wir nicht nur die Geprüften sind von der FMA, sondern dass wir eben auch miteinander sprechen, uns gemeinsam anschauen, was sind die Risiken im Land, wie entgegnen wir denn gemeinsam, also Partnerseite an Seite und nicht nur, das ist die Aufsicht und das sind wir und da gibt es sonst außer im Rahmen von Vorortprüfungen, Einsichtnahmen, gibt es keine Interaktion. Und diese Message musste man im Endeffekt transportieren.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass da auch eben diese Ressourcenfrage mitspielt. Also eben wenn auch personell aufgestockt ist, ist natürlich auch mehr Ressourcen für Dialog da. Ja.
Okay. Ich wollte nur ergänzen, sozusagen, das war durchaus, ich stimme 100% zu, sozusagen, dass das absolut eine Teamleistung Österreichs war, sozusagen. Und für die Interviews selbst war es dann eben schon relevant, wer aus dem Sektor kommt, weil auf der einen Seite möchte man natürlich repräsentativ möglichst hoch Management etc., aber auf der anderen Seite sollte ja auch die Expertise transportiert werden und natürlich ein CEO einer RBI, der kann das gar nicht in dem Detail, wie es die FATF bei einem Interview wissen will und abfragt, sozusagen wiedergeben, das ist unmöglich, dazu hat er ein viel zu breites Portfolio. Und da eben wirklich einen guten Mittelweg zu finden, nicht nur jetzt im Finanzsektor, sondern auch aus allen Sektoren, nicht nur repräsentativ, sondern auch die Expertise zu transportieren, das war durchaus, das ist die Challenge, ja. Aber ich denke,
vielleicht eine Ergänzung, noch kurz den alten FMA-Hut. Man hat natürlich Vorschläge machen können, wer da interviewt werden soll, aber die FATF oder dieses Prüfteam hat schon auch selber entschieden, wen sie haben wollen und ob ihnen das passt oder nicht. Das heißt, wenn die FMA erklärt, das System funktioniert sehr gut und die Arbeit gut präsentiert, aber man dann quasi hinter die Kulissen schaut und sich das ansieht, ja, wie schaut es im Finanzsektor aus, die wären schon noch drauf gekommen, weil es mag sein, dass ein paar gut ausgesucht sind, aber die picken ja dann auch ein bisschen random Institute aus. Also, und auch da wird sicher Abstufungen gegeben haben, dann in der Qualität der Interviews, aber es geht ja um dieses Overall Picture und das war schön, dass sich das bestätigt hat, dass da einfach Aufsicht auch mit dem Finanzsektor offenbar sehr gut akkordiert war und da auf gleicher Wellenlänge quasi unterwegs war.
Ja, und man kann nicht nur die Musterschüler
entdecken. Genau.
Ja, du warst ja auch tatsächlich persönlich vor Ort in Mexiko, dann auch, ich glaube, im Februar bei der finalen Hauptversammlung der FATF, wo sozusagen dann auch letztendlich die entscheidenden Besprechungen und Arbeitstermine stattfanden, die über dann das Ergebnis final entschieden haben. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das wie eine UN-Hauptversammlung und wer prüft da, wer entscheidet letztendlich, ob Österreichs Ergebnis dann gut oder schlecht ist? Daumen rauf, Daumen runter.
Also anstrengend, weil Mexiko City ist natürlich, klingt mal cool, Aber wenn man dann dort funktionieren muss und arbeiten muss und gejetlaggt ankommt, ist es halt semi-optimal. Wir sind am Wochenende angereist und schon am Sonntag die ersten Termine gehabt, sei es interne Abstimmung im österreichischen Team, aber dann auch Lobbying, wenn man so möchte, also noch mit anderen Delegationen, mit denen man auch vorab schon, also wir haben, glaube ich, wirklich mit Delegationen von Kanada, USA, Australien, China, Japan auch noch vorab telefoniert.
Das ist ein Peer Review, also
Also, das waren Telefonate eben, um auch Themen, die vielleicht unklar sind. Vorher werden sogenannte Key Issues identifiziert, also Themen, die dann nochmal diskutiert werden in dieser Plenarsitzung. Und da versucht man das einfach auch mal zu erklären. Natürlich Stimmung für sich zu machen, aber oft ist es auch, das sind ja ganz unterschiedliche Jurisdiktionen, wo einfach auch kein Verständnis oft da ist für das österreichische Rechtssystem. Also da muss man halt einfach Übersetzungsarbeit oft leisten. Und dann gibt es eben sogenannte Key Issues, die in Arbeitsgruppen nochmal diskutiert werden bei dieser Plenarsitzung, also eigentlich im Vorgang dieser Plenarwoche. Und dann kommen 3 bis 4 Überleben quasi dieser Themen und kommen in die finale Plenarsitzung. Dort sitzen, also weil du gesagt hast, UN-Generalversammlung so nicht, das sind, ich glaube, 40 Mitglieder bei der FATF, aber das sind auch sogenannte Regional Bodies, also ja, Regionalorganisationen, über die quasi die ganze Welt dann abgedeckt ist, wenn man so möchte. Jedenfalls diese 40 Mitgliedstaaten diskutieren dann und entscheiden über einen Bericht. Also werden diese Themen noch einmal diskutiert und ja, man sitzt dann da, es ist kein Rundkreis, aber so ein Viereck, man sitzt dann vorne und schwitzt, weil man weiß im Endeffekt nicht, was kommt, also man weiß, welche Themen aufgebracht werden, aber wie groß der Appetit dann wirklich ist zu diskutieren, weiß man nicht. Man hofft, dass es dann wenig ist und dass das Thema nicht nochmal aufkommt. Manchmal wiederholt sich's, aber es kann auch sein, dass out of the blue Themen aufkommen, ja, auf die man vielleicht gar nicht so direkt vorbereitet war, aber wo man dann auch erklären muss, sein eigenes System, vielleicht Unklarheiten, auch Zahlen, also die Statistiken muss man parat haben, weil die gehen in Berichte und sagen, ja, aber sie sehen da so und so viele Verdachtsmeldungen, wurden abgegeben, wie passt das zusammen mit dem Overall-Rating? Also ja, es ging dann gut aus für uns, und also recht positiv insgesamt, aber auch da hat man einfach noch viel Erklärungsarbeit eigentlich aus FMA-Sicht nicht mehr, aber dann auch im Nicht-Finanzsektor-Bereich noch leisten müssen. Und eben dann ist da ein sehr gutes Teamergebnis herausgekommen. Gleichzeitig, also muss man auch so fair sein, das ist einfach ein solides Ergebnis und gleichzeitig, also es ist kein überragendes, es ist auch kein schlechtes. Man kann zufrieden sein, aber man muss das, glaube ich, auch wirklich mitnehmen als Auftrag für die Zukunft.
Ich darf vielleicht auch noch ergänzen. Ja. Man stellt sich das immer so leicht vor, ja, man spricht halt mit ein paar Delegationen und dann betreibt man Lobbyismus für sich selbst. Aber natürlich hat jede Jurisdiktion auch ihre eigenen Interessen. Und das meiste Interesse liegt meistens daran, okay, wie würde ich abschneiden im Vergleich zu dem Land, das mich gerade um Hilfe bittet. Das heißt, es ist schon auch ein bisschen politisch. Die FATF ist jetzt nicht an sich eine sehr politische Gruppierung, aber man muss dazu sagen, man muss schon auch abwägen. Und dadurch, dass wir einer der ersten Länder waren, die geprüft wurden, tun wir uns natürlich auch schwer mit dem Vergleich, weil was jetzt natürlich in Folge kommt und nächste Woche ist wieder Plenarsitzung und wir hatten auch jetzt schon wieder Calls für die Länderberichte, die nächste Woche verhandelt werden. Und natürlich, je mehr Länder vor einem geprüft worden sind, desto mehr Fokus gibt es auch und desto mehr Möglichkeit gibt es, sich anhalten zu können. Was ist ein Substantial Rating? Was ist ein Moderate Rating? Wobei Moderate natürlich von ein sehr schlechtes Moderate bis zu ein sehr gutes Moderate sehr breit gefächert ist, also wesentlich breiter als ein Low oder Substantial Rating. Das heißt, für uns war es natürlich auch in der Vorbereitung schon auch schwieriger, würde ich sagen, als für die Länder, die jetzt nachkommen, weil mit uns gleichzeitig wurden Italien und Singapur geprüft und davor gab es 2 Länderberichte. Das heißt, man muss sich schon sehr gut vorbereiten, man muss auch sehr gut seine Argumentationen vorbereiten, weil ein reines, naja, aber im horizontalen Vergleich schneiden wir in diesen Feldern besser ab, das gab es bei uns noch nicht. Das heißt, wir mussten uns auf unser unsere eigenen Fachkenntnisse verlassen sozusagen.
Mhm. Und letztendlich, wenn dann ein Land prüft, das, weiß ich nicht, im Non-Financial-Sektor selbst nicht so gut aufgestellt ist, ist vermutlich dann auch die Prüfung dann im Non-Financial-Sektor nicht ganz so intensiv, weil die sich eben auch immer im Vergleich sehen. Oder?
So würde ich das gar nicht behaupten. Es geht eigentlich viel mehr, also das Prüfteam generell ist zusammengewürfelt und natürlich auf die Immediate Outcomes betreffen immer verschiedene Fachbereiche. Das bedeutet, natürlich sind die PrüferInnen für die spezifischen IOs kommen aus diesem Fachbereich. Das heißt, es wird jemand aus der Strafverfolgung für Strafverfolgung verantwortlich sein. Es wird jemand, der sich mit Financial Intelligence Units auskennt, für die Financial Intelligence Units verantwortlich sein. Weil natürlich auch, ich kann nicht so in die Tiefe fragen, wenn ich mich in der Materie nicht auskenne. Die Frage würde ich eher so überhaupt nicht stellen, sondern es geht vielmehr um, wo sehen die Jurisdiktionen auch an sich selbst? Man zieht immer den Vergleich zu sich selbst. Wie gut wäre ich in diesem Bereich aufgestellt? Kann ich dieses Rating gut vertreten oder nicht? So ist es eher. Das ist weniger der Einfluss dann vom Prüfteam.
Wenn ich ergänzen darf, ich glaube, es wirkt sich dann bei so einer Plenarsitzung, wenn ein Bericht diskutiert ist, eher so aus, wenn man als Land selbst vielleicht Defizite in einem Bereich hat, wird man natürlich nicht bei anderen Berichten sehr angriffig sein, ja, sondern nur da, wo man selbst weiß, man ist top, egal jetzt was im letzten Bericht oder man weiß es sonst ist woher.
Glashausdynamik.
Genau. Genau. Das ist eher die Dynamik, das ist quasi das Politische.
Von den Ländern. Bitte? Wo gab es denn die meisten Diskussionsbedarf?
Bei unserem Bericht jetzt? Naja, bei den Key Issues. Also Bernhard Rumsdorf hat es ja gesagt, die Key Issues, darauf war wirklich der Fokus. Alles andere quasi im Plenum darf ja gar nicht mehr diskutiert werden. Und in der Gruppe davor, in der Working Group, die davor das schon ein bisschen einschränkt, da gibt's also dieses Key Issues Document, das gibt's eigentlich schon vorher. Und die Gruppe schränkt es nur auf die wirklich wichtigsten eben 3, 4, 5 Themen ein. Also es waren die Key Issues, die diskutiert wurden. Also was eh so quasi die, da kann das Land einmelden. Also wir möchten gerne über dieses Thema diskutieren, aber natürlich auch das Prüfteam sagt, wir möchten gerne, beziehungsweise andere Länder können einmelden, wir möchten gerne über dieses Thema diskutieren. Und so ergibt sich quasi diese.
Also wenn man sich ungerecht quasi bewertet fühlt, kann man das als geprüftes Land einmelden und sagen, wir würden das gerne nochmal diskutieren, weil wir sehen das anders.
Ja.
Und andererseits können Delegationen, da geht es dann danach, wie viel Kommentare gibt es zu einem gewissen Punkt oder wird das kritisch bewertet im Sinne von, ich meine, dann steht öfter, ein paar Delegationen schreiben, naja, aber irgendwie, das passt eben nicht zusammen. Da sind schon einige Defizite. Warum ist das jetzt mit substantial bewertet? Das müsste ja vielleicht ein moderate sein oder umgekehrt. Und das wird dann zuerst in dieser Arbeitsgruppe nochmal diskutiert und schlussendlich landet das im Plenum. Und zum Beispiel ein Thema war auch im Nicht-Finanzsektor, das aus unserer Sicht, also aus österreichischer Sicht überbewertet wurde, dass die Immobilienmakler, die Rolle der Immobilienmakler, weil die einfach in der Transaktion keine Rolle spielen. Also die bringen in der Regel Käufer und Verkäufer zusammen, aber da fließt jetzt kein Geld. Also da ist jetzt in dem Sinn wenig Potenzial für Geldwäsche. Das auch klar machen, wie das österreichische System zum Beispiel funktioniert. Es waren auch Themen im Finanzsektor, die einfach auch aufgebracht wurden. Teilweise, glaube ich, Verständnisfragen, nicht ganz klar war. Das war recht schnell zum Glück erledigt. Oder auch einfach rechtliche Unklarheiten, glaube ich, wo dann, wie gesagt, das sind unterschiedliche Jurisdiktionen. Niemand genießt diese, ich weiß nicht, wie lange ist er, 200 Seiten oder so, diesen Bericht. Also keine Delegation liest das ja wirklich so genau. Das sind zwei Experten in ihrem Feld, aber die schauen sich einzelne Bereiche an und haben dann vielleicht einfach Nachfragen. Und sowas wird dann in großer Runde diskutiert. Das kann aber schon eine blöde Dynamik für einen Geprüften bekommen, wenn eben etwas aufgebracht wird und plötzlich kann man das nicht so gut erklären. Also solche Fälle gab es dann natürlich auch schon, dass es dann Downgrades auch gibt oder Upgrades oder es bleibt einfach gleich.
Mhm. Also viel Aufklärungsarbeit, viel Übersetzungsarbeit. Herr Pink, wenn Sie sozusagen jetzt auch nochmal mit Blick auf diesen Zwischenbericht, der ja doch auch eben vielleicht auf einer Basis von offenen Punkten dann bestand oder eben vielleicht Missverständnissen, oder was waren denn wirklich dann so die größten Baustellen? War es überall ein bisschen nachbessern oder gab es so, ich weiß nicht, die 1, 2 größten Themen, die das dann wirklich abwenden konnten?
Ich würde sagen, erstens einmal, der Zwischenbericht ist ein Produkt sozusagen, das man relativ rasch nach dem On-Site-Visit erhält. Das heißt, es ist einfach mal ein erster Eindruck aus dem ganzen vorherigen Prozess. Der schriftliche Prozess, der bin ich ja schon eine Zeit vorher, vor dem On-Site-Visit eben für die Technical Compliance und für die Effectiveness. Und beim On-Site-Visit geht es ja im Wesentlichen darum, dass sich die Prüfer das, was sie bis jetzt gelesen haben, bestätigen lassen, ein bisschen hier und da nachfragen, ob das eh wirklich so ist, sozusagen. Und durchaus versuchen, natürlich Lücken zu finden in dem Ganzen, was man schriftlich abgegeben hat, vereinfacht gesagt. Mhm. Das heißt, dieser erste Preliminary Draft sozusagen, mal abgesehen davon, dass er nicht öffentlich ist, ist eigentlich nur eine Momentaufnahme des vorherigen. Der Prozess geht aber weiter. Man tauscht sich dann in mehreren Runden noch bis zum Plenum. Da gibt es dann auch noch ein sogenanntes Face-to-Face-Meeting, das ungefähr 1-2 Monate vor der Plenarsitzung stattfindet, wo wirklich auf die Kernthemen quasi das nochmal eingegrenzt wird, eben für dieses Key-Issues-Document. Und dazwischen oder vor diesem Face-to-Face gibt es auch nochmal, tauscht man den schriftlichen Bericht nochmal zwischen dem Prüfer dem und dem geprüften Land aus. Dann gibt es noch eine Schleife, die sozusagen feststellen soll oder sicherstellen soll, dass eben im Horizontalen, was natürlich am Anfang der Runde deutlich schwieriger ist, die sogenannte Review-Prozess. Da gibt es ein paar Reviewer, die lesen sich den Entwurfsbericht durch und ja, müssen dann eben sagen, dass im Vergleich, irgendwie wirkt das komisch sozusagen im Vergleich zur Methodologie beziehungsweise zu den Standards. Warum wurde das so festgehalten im Bericht, vereinfacht gesagt? Mhm. Und so über die Monate ergibt sich dann eben immer ein eingeschränkteres, quasi klares, fokussierteres Bild auf diese wenigen Key Issues. Jetzt würde ich sagen, die größten Baustellen sind natürlich aus Sicht des geprüften Landes ganz klar die schlechten Ratings. Da, wo man kriegt für vorläufige Ratings. Und da, wo man schlechte Ratings hat, da möchte man sich natürlich dann dementsprechend bis zum Plenum verbessern, sei es im schriftlichen Prozess, sei es dann eben spätestens im Plenum, wo dann eben natürlich wieder dieses politische Element dazukommt, weil man kann mit den Delegationen sprechen und wenn die Delegation oder die Delegationen im Plenum, also wenn man dort den sogenannten Konsensus erreicht, weil das der Abstimmungsmodus ist jetzt nicht, irgendwer gibt einen Zettel, also so, ich weiß nicht, bei der UN-Vollversammlung wird es wahrscheinlich so funktionieren, aber ich war noch nie dort. Aber dort ist das Konsensusprinzip, das heißt, der Präsident, die Präsidentin muss quasi den Konsensus feststellen. Mhm. Und wenn der gegeben ist, beispielsweise für ein Upgrade, wenn wir vorher auch gut lobbyiert haben, dann mag das vielleicht technisch nicht astrein so gerechtfertigt sein, aber wenn wir politisch gut lobbyiert haben und es geschafft haben, die anderen zu überzeugen, natürlich geht es Hand in Hand. Man wird es nicht schaffen, ein absolutes Low, wo nichts vorhanden ist, wird man schwer auf ein besseres Rating kriegen. Aber wenn man sagt, okay, dieses Low, wir sehen es nicht als gerechtfertigt, weil, und das den Delegationen verkauft und nur die Prüfer sehen das halt anders, das Prüfteam, kann man es trotzdem schaffen. Und das sind für uns aus unserer Sicht die wesentlichen Baustellen. Ja. Und
nur eine kleine Ergänzung, ist halt auch ein menschlicher Faktor. Also zum Beispiel beim Nicht-Finanzsektor war die Prüferin aus dem Finanzsektor, also von der portugiesischen Aufsicht, und das, also eine absolut kompetente Person, aber natürlich ist da vielleicht auch nicht immer das absolute Verständnis jetzt genau für diesen Sektor da. Und das ist jetzt eben meine erste Einschätzung einer Person, die sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. In das Prüfteam, das stimmt schon, natürlich diskutiert die das, aber das wird dann eben gechallenged ja mit den ganzen Delegationen. Also das ist eben wirklich nur ein Ersteindruck mal in so dem Zwischenbericht. Und dann geht's ja noch weiter, da kann man weiter erklären und so weiter. Also das wurde, glaube ich, dann ein bisschen dramatischer dargestellt, als es vielleicht tatsächlich war.
Ich frage jetzt gern Interviews. Im Rahmen dieser Interviewteams, die der IWF oder halt die FCF dann an Österreich schickt, werden da auch Journalisten oder Medien, die ja sehr, sehr oft Dinge aufdecken, zum Beispiel, ich denke jetzt an die Causa Firtasch oder irgendwelche Sanktionsumgehungen mit irgendwelchen Immobilien oder plötzlich der Datenschutz genommen wird und solche Sachen. Werden da auch Interviews gemacht mit solchen, also mit dieser fünften Kraft? Weil im Endeffekt, wenn ich unten nicht erhebe, kann nach oben nichts kommen. Ne?
Ja. Na, Interviews direkt nicht, was aber die Prüfer, das Prüfteam schon macht, ist im Rahmen, weil quasi die erste Übung, wenn man so möchte, wenn man als Länderprüfer sich mit dem Land beschäftigt, ist eben ein Verständnis fürs Land zu entwickeln und vor allem für den Risikohintergrund. Das nennt sich Scoping Exercise, die man ganz am Anfang macht, wo es eine Scoping Note gibt, auf welche Bereiche fokussieren wir uns überhaupt. Und im Zuge dessen wird schon sehr, sehr intensiv von den Prüfern die Medienlandschaft sozusagen zum einem betreffenden Land verfolgt. Also die kriegen dann wirklich auch von der FATF oder IWF, je nachdem, wo sie halt dann arbeiten oder von wem sie bestellt wurden, quasi ein Medienspiegel in regelmäßiger Abfolge zu dem Land geschickt, wirklich sehr einschlägig. Gibt's da was? Gibt's da Fälle, die von den Medien transportiert werden? Also Ich würde sagen, es wird sehr stark berücksichtigt, weil das merken wir auch, wenn die mit uns, oder haben wir auch gemerkt, wenn die natürlich bei der Risikofeststellung, bei dieser Scoping-Exercise auf uns zukommen und sagen, da haben wir was. Und das aber von uns vielleicht nicht gekommen ist automatisch. Im großen Prozess natürlich kann auch mal was untergehen sozusagen, aber da wird es schon berücksichtigt. Aber Interviews per se sind nicht vorgesehen. Ich glaube, das wird auch den Rahmen im Endeffekt sprengen und vielleicht das System eben dieses Peer-Reviews, weil man muss natürlich auch berücksichtigen, nicht in jedem Land gibt es, nicht in jedem EU-Land gibt es freie Medien, wie wir wissen. Und dementsprechend wäre das ein bisschen komisch, wenn ein Land, wo das vielleicht nicht so stark ausgeprägt ist, wenn man dort Interviews führt und die sagen, ja, es passt eh alles, weil das alles Staatsmedien sind sozusagen, das wird nicht viel bringen.
Nur kleine Ergänzung, ich war nämlich selber mal, als Deutschland geprüft wurde vor einigen Jahren, quasi FATF-Prüfer, also von Österreich entsandt dann das. Und natürlich schaut man sich Medienberichte an, aber wir haben tatsächlich auch, das war jetzt nicht der Fall, aber damals mit NGOs wie Transparency International schon gesprochen, dann auch in Berlin, die schildern halt ihren Eindruck, man kriegt dann doch ein bisschen klareres Bild. Das Prüfteam war wirklich von Japan bis USA, also für die war das, glaube ich, auch sehr gut, einen besseren Einblick zu bekommen. Aber eben selbst wenn die Prüfer nicht der Landessprache mächtig sind, gibt es bei der FATF auch so ein Medienscreening. Also man hat auch FATF-seitig schnell mitbekommen, dass der Bericht geleakt wurde und hat uns eine am Deckel gegeben. Oder quasi im BMF dann eigentlich, oder?
Also Österreich.
Ja. Aber vielleicht kann ich da noch was ergänzen, weil per se, du wirst dort interviewt und die wissen ganz genau, also die kennen die Berichterstattung, die wissen, wo die Probleme liegen in Österreich. Und das hat man auch gesehen bei den Risikofeldern, Korruption. Sind wir ja, also unser Korruptionsindex hat sich jetzt nicht unbedingt verbessert. Also das ist einfach ein riesiges Thema in Österreich, da kann man jetzt drüber schweigen oder eben nicht. Ich bin immer großer Fan davon, Sachen offen anzusprechen. Wir haben da ein gewisses Thema und auch, dass man gewisse Nähe in den Osten hat, gerade wenn es in Richtung Sanktionscompliance geht, in Richtung Russland, Ukraine und so weiter. Also das braucht man und das muss man auch der FATF sagen, wir kennen unsere Risiken. Das hilft dir nicht, wenn du sagst, wir haben kein Problem mit Russland. Wir haben kein Problem mit Bargeld. Also das werden sie dir nicht glauben, sondern du musst ihnen darlegen, wir kennen die Risiken und wir haben ganz, ganz viele Sicherungsinstrumente, Maßnahmen, wie wir die Risiken managen. Und das ist das, was sie natürlich da abfragen. Und das Gleiche, was sie auch machen, sie schauen sich an, die Interviewpartner, gab es hier Strafen der Finanzmarktaufsicht? Gab es hier im Endeffekt Verwaltungsstrafverfahren? Und die fragen dich auch, ihr liebe Landesbank, ihr habt eine Strafe wegen Geldwäsche-Themen bekommen, jetzt geprüft worden, was sagt sie dazu? Also sie wollen dann auch das Verständnis abfragen, findet man das jetzt gut? Natürlich findet man es nie gut, wenn man gestraft wird. Ist klar. Also, aber natürlich auch, wenn man jetzt sagen würde, das ist ein Blödsinn und die FMA hat vollkommen überschießen und das stimmt alles nicht und vollkommen ungerechtfertigt, wird das auch darauf hindeuten, dass irgendwas nicht rund läuft. Also auch hier zu sagen, ja, wir haben eine Prüfung gehabt, wir haben hier unter Umständen unsere Hausaufgaben nicht zu 100% immer toll gemacht, aber uns ist angekommen, wir haben daran gearbeitet und jetzt haben wir es im Griff. Das ist im Endeffekt das, was sie schon abfragen, auch in den Interviews. Also darauf musst du auch vorbereitet sein. Und vielleicht noch ergänzen, was ganz wichtig war, um die Missverständnisse vielleicht dann auszuräumen oder mal noch zu sagen, wurde das richtig verstanden. Es ist schon so, wenn du dort ins Interview gehst, sitzen da ganz, ganz viele Personen. Die kommen aus den unterschiedlichen Ländern. Das sind Italiener, Portugiesen, Belgier, was auch immer. Und die Sprache ist Englisch. Die versuchen alle zu sprechen. Ich sage es bewusst versuchen. Weil es ist ja für die meisten nicht die Muttersprache. Und im Endeffekt, also wir machen Geldwäscheprävention auf Deutsch. Ich sage es jetzt, wie es ist. Wir reden mit der FMA dazu, wir können der FMA ganz gut erklären, wie unsere Prozesse funktionieren mit Teil, wie wir die Risiken managen, aber versuch das mal auf Englisch, wenn du es nicht gewohnt bist zu tun. Und da, wenn dann auch Fragen kommen, versuche mal die wirtschaftliche Eigentumidentifikation mit komplexen Trust-Strukturen verständlich auf den Punkt gebracht, der FATF zu übermitteln, dass du es im Griff hast. Und ich glaube, daraus können sich auch unter Umständen irgendwie Missverständnisse ergeben oder Fehlinterpretationen. Und ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Faktor, den es zu berücksichtigen gilt. Auf beiden Seiten, sowohl beim Prüfteam als auch im Interviewten. Also spricht man tatsächlich die gleiche Sprache.
Ja, also viel Aufklärungsbedarf eben und auch vieles, das doch nicht so schlecht anscheinend ausgesehen hat. Wie würdest du das jetzt sozusagen auch aus Finanzsektorsicht beurteilen? Hat dich dann das Ergebnis letztendlich das zweitbeste für den Finanzbereich überrascht? Oder hattest du das eigentlich eher erwartet, wenn man es schafft, das richtig zu erklären?
Ich habe es gehofft, dass wir es schaffen, auch das dem Prüfteam zu zeigen, dass wir sehr, sehr viel investiert haben in den letzten Jahren. Mhm. Und das haben wir getan. Also die Compliance-Organisationen, die Systeme, da ist schon ordentliches Investment betrieben worden. Auch die Awareness ist eine andere, auch beim Management. Also deswegen habe ich es natürlich gehofft, dass wir da auch davon überzeugen können, dass wir als Finanzbereich Sektor hier das Thema ernst nehmen und es im absoluten Fokus ist. Von dem her, ja, sind wir sehr zufrieden mit dem Substantial. Aber ich sage es immer, wenn du Compliance machst, wenn du Geldwäschepräventions machst, du bist immer on the journey, du bist immer, also du bist immer mit dem Auto unterwegs und du wirst nie immer noch mal am Parkplatz dich hinparken und sagen, super, jetzt habe ich alles erreicht und alle meine Risiken, genau, alle meine Risiken sind mitigiert und jetzt verdiene ich nur mehr Geld und that's it. Das funktioniert einfach in Compliance und in der Geldwäscheprävention nicht.
Eben, also es wurde ja auch mit der Reihe von Begleitgesetzen natürlich auch einhergegangen, die FATF-Prüfung und eben auch das FATF-Prüfungsanpassungsgesetz, wo dann eben auch die Kompetenzverschiebungen zur FMA dann kamen hinsichtlich der Finanzaufsicht. Frau Paster, Sie haben es eh auch schon erwähnt, also eben nach der Prüfung ist vor der Prüfung, wenn Sie jetzt nächsten Monat in einer Compliance-Abteilung in einer Bank anfangen würden, was wären denn jetzt so die Praxistipps vielleicht, die Sie jetzt auch im Zuge dieser gesetzlichen Änderungen mitgeben würden, worauf würden Sie den Fokus legen?
Ja, ich erinnere nochmal an mein Eingangsstatement, dass ich eigentlich zwei Hüte auf habe, auch von der Strafverfolgung nämlich. Es ist in Wahrheit, es ist ein nie stehenbleiben in der Geldwäscheprävention. Ja. Also auch, man kann sehr gut auch mit der FATF die Analogie setzen, weil es ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Es gibt viele Etappen, es gibt viel, woran wir arbeiten müssen. Ja, wir haben ein Substantial Rating. Ich glaube, wir haben eine super fundamentale Basis, auch mit dem Dialog mit den Verpflichteten, also sowohl mit dem Finanzsektor als auch mit uns als FMA. Die Kommunikation funktioniert. Generelle Tipps, sehr schwierig. Sich schon darauf fokussieren, seinen eigenen Risikoappetit zu kennen. Wenn ich mein Risiko einschätzen kann, wenn ich weiß, wo geht mein Risikoappetit hin, und dementsprechend die risikomitigierenden Maßnahmen setzen kann, hilft mir das natürlich ungemein nicht nur bei der FMA, sondern auch in meinem allgemeinen Geschäftsbetrieb. Wenn ich in einer Compliance-Abteilung anfangen würde, been there, done that, tatsächlich, natürlich schon auch den Fokus an das Greater Goal zu setzen. Ich habe es vorher schon erwähnt. Natürlich versuchen wir im rechtlichen Rahmen zu bleiben, so eine Tick-the-Box-Exercise sozusagen zu machen. Okay, wir haben unsere rechtlichen Vorgaben erfüllt, aber für mich persönlich ist Geldwäscheprävention super viel mehr. Also da geht es für mich, und das ist vielleicht ein bisschen Einfluss aus der Strafverfolgung, es geht in Wahrheit darum, einen integren Finanzplatz zu schaffen und die zu schützen, die sich vielleicht nicht so gut auskennen, die nicht so viel Wissen haben, die vor allem vielleicht auch in Betrugsmodellen nicht besonders versiert sind. Also es geht im Endeffekt immer darum, die Personen zu schützen, die nicht so viel Wissen haben wie wir, weil wir, so ehrlich muss man sein, beschäftigen uns halt 24/7 mit Geldwäscheprävention, zumindest ist das bei mir so. Und da ist es schon auch wichtig, erstens das Thema transparent zu machen und zweitens auch das Thema so aufzubereiten und auch so in meinem Institut umzusetzen, dass es nachhaltig ist und nicht nur eine Tick-the-Box-Exercise.
Darf ich mir eine konkrete Frage stellen? Weil ich meine, wir Unternehmen im Banken sind ja jetzt mit diesem Thema konfrontiert, wir müssen extrem aufrüsten. Und es sind viele neue Regeln jetzt entstanden, die relativ frisch sind. Jetzt kommt die AMLA dazu, wo nochmal auf der EU-Ebene angeglichen wird. Jetzt, wie sollen Unternehmen damit umgehen, wo jetzt Geldwäscheprüfungen entstehen für Fälle, die aus den 60ern, 70ern, 80ern teilweise entstanden sind? Das heißt, das klassische Beispiel, jemand hat Goldmünzen gekauft und muss jetzt nachweisen, dass er die gekauft hat. Jetzt gibt es tatsächlich einen Fall von einer Bank, da hat die Person tatsächlich Rechnungen bis in die 60er und dann kommt dann aber eben die Geldwäscheprüfung und sagt, naja, jetzt muss sie aber auch noch ihren Einkommensnachweis auch noch liefern. Hat die Frau halt nimmer. Ich meine, irgendwann ist es ein bisschen absurd, oder? Ich meine, eigentlich haben wir in Österreich, glaube ich, eine Dokumentationsfrist von 7 Jahren. Wie sollen Unternehmen, Banken das jetzt managen?
Das Goldmünzen-Thema ist ein sehr beliebtes, diese Frage.
Ja, nicht immer alles ins Lächerliche ziehen, sondern wirklich mal ganz konkret, weil ganz viele kleine Unternehmen eben nicht mit einem Team von 10 Leuten Compliance haben diese Probleme jetzt.
Ja, ich verstehe auch die Sorge. Vielleicht, um nochmal ganz an den Anfang der Frage zu springen, ja, es gibt jetzt auch den Harmonisierungsbedarf auf EU-Ebene und natürlich sind wir als FMA da auch super stark vertreten in diversen Taskforces und Working Groups. Ich habe es vorher schon, ich glaube, 20 Mal gesagt. Wir versuchen, auch die, nicht nur unsere eigenen Interessen zu vertreten, sondern natürlich auch die Interessen der Institute, weil wir uns diesem Problem auch bewusst sind. Es ist nicht so, als würde Ressourcenaufbau oder der Ressourcenmangel eigentlich nur die Institute beschäftigen, sondern das liegt bei uns genauso. Auch wir müssen dem Aufwand gerecht werden, der auf europäischer Ebene entsteht. Auch wir müssen dem Aufwand gerecht werden, Input immer zu liefern. Also man stellt sich das immer so vor, als würden wir dabei zuschauen, aber das tun wir nicht. Also wir bringen uns sehr aktiv in diverse Arbeitsgruppen ein und wir sind auch sehr aktiv an dieser Ausgestaltung mit dabei. Und wir sehen natürlich, dass es einen solchen Bedarf gibt. Wir sehen das Problem und versuchen dementsprechend auch auf europäischer Ebene uns aktiv zu beteiligen und auch diese Probleme sichtbar zu machen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wie ich vorher gesagt habe, jede Kette ist nur so gut wie ihr schwächstes Glied. Und wenn ich dann irgendwann anfange, mir zu überlegen, bei welchen Instituten schaue ich nicht so genau hin und bei welchen Instituten lasse ich Mittelherkunftsnachweise zum Beispiel, ja, das ist ein kleines Institut, deswegen können die das nicht so lückenlos machen, wie sonst ein größeres Institut das könnte. Das würde ja auch an unserer Glaubwürdigkeit zweifeln lassen, weil wir möchten natürlich einen Standard gesamt für den Finanzmarkt setzen. Und das ist, glaube ich, das, was man daraus mitnehmen muss. Und das ist auch im Zusammenhang mit dem, was ich vorher gesagt habe, man muss einfach sein eigenes Risikoverständnis kennen. Weil wenn ich mein Risiko nicht mitigieren kann, muss ich mir halt überlegen, passt dieses Risiko dann für mich und mein Unternehmen?
Ich würde den Gedanken sehr gerne aufgreifen, eben auch mit den kleineren Verpflichteten. Bernhard, du warst eben zuvor für die FMA tätig, dort eben Bereichsleiter. Jetzt bist du Teilungsleiter bei der Notariatskammer, was ja eben strukturell sich ganz stark unterscheidet, eben nicht Compliance-Abteilungen mit 10, 20 Personen in der Regel dann strukturell aufweisen wird. Wie, ich muss natürlich jetzt nicht für den gesamten Nicht-Finanzsektor sprechen, aber es ist, glaube ich, doch repräsentativ. Mm. Was sind da die Anforderungen jetzt eben vielleicht auch kammerseitig? Welche Maßnahmen sind gesetzt? Was fordert man jetzt auch als Vertretung natürlich von der eigenen Branche?
Naja, also vielleicht kann ich da eh das Goldmünzen-Thema ist, also ich verstehe das auch total, in der Praxis immer ein bisschen schwierig, wenn man jetzt den Fall nicht ganz konkret kennt, weil es muss, das heißt ja auch nicht, dass das Institut das dann ganz korrekt macht oder handhabt. Es muss halt nachvollziehbar sein. Wenn ich von irgendeiner älteren Dame, die vielleicht Mindestrentnerin ist und mit Goldmünzen im Wert von 1 Million kommt oder so, vielleicht kommt denen das dann skeptisch vor. Ich kenne nicht den genauen Sachverhalt. Dass das mühsam ist, verstehe ich. Ich gebe Ihnen auch recht, es wird immer mehr, es wird immer unübersichtlicher. Das Thema hat massiv Fahrt aufgenommen, also eine Regulatorik. Die Rätsereien inhaltlich vielleicht per se ändern sich gar nicht so viel, also bei den Sorgfaltspflichten jetzt, wenn man es so nimmt, aber an Produkten jetzt AMLA-seitig, was da an Level 2, also Guidelines, Regulatory Technical Standards, was da jetzt alles gedraftet wird mit unglaublich vielen Arbeitsgruppen, ist ein Wahnsinn, muss man ehrlich sagen, und vor allem innerhalb sehr sportlichen Fristen, weil das ist halt vorgegeben, kommissionsseitig, und das versucht man jetzt umzusetzen. Ob da, das sehe ich jetzt nämlich schon als also Notariatskammer dann quasi kritisch, da dürfen zum Beispiel sogenannte Self-Regulatory Bodies, also wie eine Kammer das ist, gar nicht teilnehmen an den Arbeitsgruppen, weil das ist ein Sonderfall, man ist auch Aufsichtsbehörde, man ist Vertretung, also das ist, man ist aber auch selber verpflichteter, also ich bin nicht Notar, aber die Notare in den Länderkammern sind sogenannte Revisoren, gehen prüfen hin. Das heißt, es ist so ein quasi Interessenskonflikt, wenn man so möchte, man ist einerseits verpflichteter, aber auch Aufsichtsbehörde, deswegen ist man da nicht dabei. Wird aber die Qualität nicht heben, dieser Produkte, muss man, glaube ich, auch ganz ehrlich sagen. Jetzt kann ich nur sagen, für den Nicht-Finanzsektor kann ich allgemein eh nicht sprechen, da ist es sehr, sehr heterogen, aber im Notariat zumindest das Thema angekommen ist und das jetzt schon sicher seit Jahren, also man merkt, da ist eine Awareness dafür das Thema. Traditionell leider ist der Nicht-Finanzsektor immer schwächer, also ich glaube, ich hätte es global noch nie anders gesehen. Ist einfach auch, weil das Thema älter ist im Finanzsektor, also das hat schon in den 90ern Fahrt aufgenommen mit der Gründung der FATF, das war zuerst fokussiert Finanzsektor, das wurde erst später auf den Nicht-Finanzsektor, auch mit den Geldwäscherichtlinien EU, auf den Nicht-Finanzsektor ausgeweitet, plus strukturell anders, weil große Entitäten, Banken, wo zumindest doch vielleicht ein paar Leute sich mit Compliance beschäftigen können, kleine Entitäten, ein Juwelierhändler, ein Notar, Einzelkämpfer, hat ein Tagesgeschäft und soll nebenbei auch noch quasi sich um Geldwäschevorgaben kümmern. Das macht schon mal schwieriger natürlich für den Einzelnen. Was wir machen intensiv in der Notariatskammer ist einerseits Awareness Raising generell mal für das Thema. Ich glaube, das ist oft das Wichtigste, ein risikobasierter Ansatz, vielleicht auch gleich mal in der Klientenannahme, was kommt mir komisch vor, was nicht. Weil dann kann man, glaube ich, schon, dann kann man zumindest die Leute wegschicken. Problem, wenn sie dann woanders hingehen. Es wird immer mehr, ja, das stimmt. Also da viel mit Schulungen arbeiten und das bestmöglich begleiten. Die Notariatskammer hat da sich mehr auf dieses Thema gesetzt, auch eine eigene Abteilung, was auch nicht selbstverständlich ist. Noch nicht, zumindest in Nicht-Finanzsektorbehörden ist das sehr engagiert, auch national wie international, sich mehr einzubringen. Wir basteln gerade eigentlich einen Nachbau des FMA-datenbasierten Risikoanalyse, dass wir da sehr viel mehr, wir haben schon viele Daten von den Notaren, aber dass wir da noch mehr generieren und dann das viel besser Risikoanalysen erstellen können und dann auch fokussierter prüfen gehen können. Jetzt wird sehr periodisch, gibt es On-Site-Prüfungen, wo AML ein Element ist. Es gibt dann auch ad hoc, wenn es irgendwelche Ungereimtheiten gibt. Also man probiert, das ist jetzt eine riesen Challenge, wir sind keine große Abteilung, allein nur verfolgen, was da dauernd kommt von AMLer Seite und das zu kommentieren. Es gibt einen Dachverband auf europäischer Ebene, also so viel zum internationalen Zusammenarbeit, also man probiert das schon. Aber natürlich, dass das dann beim End-User ankommt, beim Notar oder der Notarin, ist auch schwierig. Plus eben, die haben andere Themen, die sie auch sehr interessieren, wie man Geld verdient. Und dann das Compliance ist halt überall ein lästiges, aber notwendiges Thema. Also es ist nicht super beliebt, aber ich glaube, man ist da zumindest am richtigen Weg. Aber
wir haben noch zwei Fragen auch aus dem Publikum. Ich weiß nicht, wer zuerst war. Ja.
Danke. Ja. Wie funktioniert eigentlich jetzt im Sanktionenbereich die internationale oder die EU-weite Zusammenarbeit zwischen den Behörden und das Absprechen, welches Level man hier anwendet oder welchen Best Practice denn man hier anwendet, weil die FMA halt die Sanktionsprüfung seit Jänner 2026 übernommen hat. Und wir sind zum Beispiel eine Bankengruppe, wir sind in 10 europäischen Ländern tätig und da sind auch sehr wohl Institute, die auch bereits in den letzten Jahren Prüfungen gehabt haben, AML-Prüfungen, Sanktionsprüfungen. Und da komme ich jetzt im Zuge der Anforderungen schon drauf. Wir dürfen uns ja auch austauschen, wenn wir gemeinsame Kunden haben, was also Implizierungen, dann fragt man natürlich die Bank, die den Hauptkundenkontakt hat. Unterlagen, das darf man ja im Zuge der Gruppen-GRSI-Anforderungen. Und dann kommt man drauf, die brauchten das nicht. Die wurden uns in der letzten Prüfung nicht so genau gefragt. Die müssen die Eigentümerschaften unter einem bestimmten Prozentsatz nicht erfassen. Das ist keine Anforderungen. Oder wenn es um bestimmte neue Anforderungen geht. Also wir versuchen hier ein Verständnis zu bekommen, weil es auch, wenn man ein kleines Institut hier in Österreich ist, hat man halt auch nicht die Ressourcen. Man versucht das Ganze dann schon bei sich im Unternehmen durchzuboxen, aber es fehlt einem dann auch, weil man ja von der Gruppe auch geprüft wird. Die freuen sich zwar, ihr seid so genau, aber wenn man dann selber eben was von der Gruppe braucht, dann ist das Verständnis oft nicht so da. Ich habe immer früher gesagt, solange eine Bank nicht geprüft worden ist, zählen die Aussagen von diesen Banken dann nicht. Ich sage mal, wenn ihr eine Prüfung schon mal gehabt habt und die sagen dann, nein, das wurde nicht so genau gecheckt von der Behörde, denen war das nicht wichtig, weil das ist nicht im EU-Gesetz genauso drinnen oder das ist nicht in unseren lokalen AML-Gesetzen drinnen. Wie sehr versuchen Sie, weil ich habe ja auch gesehen, internationale Zusammenarbeit ist eines der wichtigen Sachen und der Nicht-Finanzsektor ist eines der wichtigen Dinge, die man mehr intensivieren möchte. Wie sind Sie da, dadurch, dass jetzt mit 2025 und mit der Neuübernahme der Sanktionskompetenz das quasi frisch starten können, wie sind Sie da in der Zusammenarbeit mit den EU-Behörden beziehungsweise eher mit den nationalen Behörden der anderen Staaten? Auf einer Schiene. Danke.
Möchtest du was zum Rechtsbuch
machen? Ich kann es jetzt auch. Also, tut mir leid, weil ich noch den alten Hut ein bisschen auf habe. Also, Sie reden jetzt von Finanzsanktionen, oder? Speziell. Ja, aber das ist schon, Also das verstehe ich, weil das Thema, eigentlich ist es ja, gibt es das schon länger theoretisch, aber es hat dann natürlich seit 2022 total Fahrt aufgenommen. Und dann ist das eigentlich sehr explodiert, das Thema, einfach also mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Das heißt, man kann schon sagen, dass das Thema wirklich diese Aufmerksamkeit bekommen hat, ist relativ frisch. Und war eigentlich aus FMA-Sicht ganz interessant, weil man sich schon lange mit Anti-Geldwäsche beschäftigt, da ist eigentlich mittlerweile EU-weit, international wirklich viel, also Arbeitsgruppen, Zusammenarbeit, Austausch, noch und nöcher. Und natürlich kann man das noch weiter ausbauen. Das war ja bislang bei den Kolleginnen und Kollegen von der Nationalbank für den Finanzsektor. Als da so diese Übergabe auch stattfand, hat mich besonders auch der internationale Bereich interessiert, wie da so der Austausch auch funktioniert, auch bei Unklarheiten, Rechtsfragen, wie man da vorgeht. Und das ist noch... Ja, also das ist noch sehr ausbaufähig. Ich glaube, auch auf Kommissionsseite hat man da einfach sehr schnell Arbeitseinheiten aufgebaut. Hab das auch mitbekommen, dass dann Dinge versanden, ein bisschen Anfragen auf Kommissionsseite. Man ist aber nicht untätig. Also es gibt von den Aufsichtsbehörden, letztes Jahr war das noch unter Ägide der Nationalbank, informelle Austauschformate, wo man sich trifft. Also war es eben in Wien. Ich glaube, dieses Jahr, jetzt ist es eh bald in Rom. Also man forciert das jetzt schon sehr und da harmonisiert da vorzugehen. Aber ich bin schon bei Ihnen und ich kann mir gut vorstellen, dass da einfach noch sehr unterschiedliche Herangehensweisen national jetzt zumindest leider gibt. Ja.
Noch eine zweite Frage?
Ja. Was ich ein bisschen vermisse immer wieder, das sind Diskussionen. Man hat es ja jetzt auch in Ihrem Titelbild gesehen, ist vor allem, dass wir in der Strafverfolgung so unsere Themen am Ende des Tages haben. Und für mich ist es halt immer paradox, es wird immer argumentiert, die Unternehmen müssen das Risikoverständnis haben. Ich glaube, das haben wir mittlerweile ja, vor allem in Österreich. Wir arbeiten die dicht zusammen, ich sehe aber auch bei diesen ZVD-Interviews dabei. Bei uns fehlt es, glaube ich, dann oder generell fehlt es, und es fehlt mir auch in den ganzen neuen Verordnungen. Was passiert dann schlussendlich am Ende, wenn ich eine Person identifiziert habe, die aus meiner Sicht ein Risiko darstellt, wo ich sage, da könnte irgendwas nicht passen. Jetzt haben wir die Möglichkeit der Meldung. Wir wissen auch, das haben wir vorher auch gesehen und gelesen, dass dort massiver Personalengpass ist. Ja, das heißt auch, ich muss mir vorstellen, auch binnen 48 Stunden völlig unrealistisch, dass jemand das anschaut, ist zur Staatsanwaltschaft etc. Die Kollegin aus der Presse hat, glaube ich, auch eine wirklich richtige Frage gestellt, und zwar, wie weit muss man dann auch zurückgehen? Ja, wir wissen auch, dass selbst wenn wir zurückgehen, die strafrechtliche Verjährungsfristen eingetreten sind. Ja, das heißt, selbst wenn man melden, selbst wenn man draufkommt, kann man dem gar nicht nachgehen. Sie haben auch mehrfach betont, Sie kennen das auch von der anderen Seite, Sie wissen auch die Seite der Strafverfolgungsbehörden, dass gewisse Informationen auch unbrauchbar sind, die wir aber per Gesetz melden müssen. Und am Ende des Tages, aus meiner Sicht, kann es nicht die Lösung sein, zu sagen, ich habe 48 Stunden Zeit, wenn nichts zurückkommt, dann zahle ich aus, und dass ich den Kunden losmache. Sie haben es auch so schön formuliert, der Notar steht fest, ja, dann lehnt er den Kunden ab, na wo geht er hin?
Ja,
der geht zum nächsten.
Ja.
Was wird jetzt machen am Ende des Tages? Ich stelle mir halt immer die Frage, dort ist nämlich für mich dann das Thema Geldwäsche wirklich relevant. Ja? Dass wir alle unser riesiges Bewusstsein haben, ja, aber uns fehlt es aus meiner Sicht dann dort, wenn ich ein Risiko erhoben habe und wenn ich einen Verdacht geäußert habe, was passiert dann? Und das fehlt so auch in den neuen Verordnungen. Und das ist, glaube ich, eine Lücke. Und da, so jetzt meine Frage final, ja, wird sich da etwas ändern? Werden auch die österreichischen Gesetze, oder ist Ihnen da irgendwas bekannt, dass die österreichischen Strafverfolgungsgesetze, Deutschland ist da auch schon ein bisschen weiter, ja, da kann man nur aufgrund des Geldwäschedeliktes, glaube ich, strafen, das sind wir in Österreich auch noch nicht. Ja. Wird es da auch etwas geben? Wird das auch vereinheitlicht? Und gibt es da in diese Richtung auch Überlegungen oder Verbesserungsvorschläge, die in Zukunft erarbeitet werden?
Vielleicht ergänzend Beweislastumkehrung.
Ich setze sogar eins drauf, jetzt mit dem neuen Hut. Ich kriege nämlich auch das Feedback von den Notaren, die machen eine Verdachtsmeldung und hören halt nie wieder was. Und dann sagen, ja, was, also die machen sich die Mühe, erheben das, stellen fest und sagen, das kommt mir komisch vor, melden und nichts passiert. Aber das Thema Feedback, also es ist jetzt leider niemand von der FAU da, aber also ich setze eins drauf auf die Frage, wie man weiter vorgeht mit den Strafverfolgungsbehörden. Ich weiß nicht, ob BMF was schon dazu sagen kann, aber das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Ja.
Urteile vorschreiben.
Sozusagen, ja, das wäre es. Naja, also man müsste jetzt tatsächlich jemanden auch von Seiten des Justizministeriums da sitzen haben, weil wir haben noch wenig Konkretes, ehrlich gesagt. Ich meine, es ist jetzt gerade der Bericht veröffentlicht worden. Ich habe es erwähnt, was wir schon wissen, ist jetzt, dass eben Schulungen, das intensiviert wird und dass man die Datenbasis da eben verbessert, das habe ich erwähnt. Stichwort Beweislastumkehr und das, was dann eben reingeht ins wie arbeitet unsere Justiz, wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Grundsätzlich sind es Sachen, die wahrscheinlich, um die wir nicht umhin können in der Diskussion, was müssen wir jetzt machen. Auf der anderen Seite, ich bin sehr überzeugt, und das ist jetzt so jetzt kein Verschieben von Justiz, die Justiz muss da arbeiten, das ist gar kein Thema, aber ich bin da auch sehr überzeugt, weil wenn man sich die Ermittlungskette oder die Kette, wie Sie es auch dargestellt haben, vor Augen führt, verpflichtet, denn manchmal Behörden, aber in der Regel sind es natürlich der Großteil, sind verpflichtet, machen eine Verdachtsmeldung, wo landet die? Bei der Geldwäschemeldestelle. Und dort, das ist de facto ein Flaschenhals, weil wir eben gerade das Problem mit den Ressourcen und so weiter haben. Und die Verdachtsmeldungen auch im Hinblick auf Kryptoanbieter, die vielleicht jetzt nach Österreich noch zusätzlich kommen, das kann, wird, wie auch immer, werden wir sehen, um ein Vielfaches steigen. Das heißt, wenn wir jetzt im Jahr 2025 oder was, 24 die 11.000 Meldungen haben, kann gut sein, dass wir in 3 Jahren 20.000, 30.000 haben. Und da müssen wir mithalten, weil das Problem ist, wenn dort der Flaschenhals existiert, wie soll es auch irgendwann reell auch durch eine Staatsanwaltschaft nutzbar sein? Unabhängig jetzt von irgendwelchen Beweisen oder so, die kriegen das ja nicht einmal erst, vielleicht. Geschweige denn eben, was du jetzt erwähnt hast mit dem Feedback, da müssen wir auch sicher noch stark verbessern. Uns als Österreich eben aus Sicht der Geldwäschemeldestelle. Weiß nicht, ob du noch von deinem alten Hut sozusagen noch was dazu ergänzen kannst, aber ich sehe das in der Kette, wie es eben laufen soll. Verdachtsmeldung, FIU erstellt das Analyseprodukt, das ist nutzbar durch die Law Enforcement Agency und dann geht es zum Gericht und zur Verurteilung. Und wenn da irgendwo ein Bottleneck ist, muss man natürlich in der Kette da ansetzen. Also bei allem, aber dort auch.
Das, was du sagst, sagt ja auch die FATF. Also das ist jetzt kein Geheimnis, absolut, glaube ich, dass auch die FAU, der Need für eine wirklich strukturelle Veränderung der FAU ist da. Also das ist nicht, dass wir uns das auf Behördenebene einbilden oder so, sondern das ist schon auch etwas, was die FATF festgestellt hat, warum die FAU hat diese einzigartige Möglichkeit, eben mit Verdachtsmeldungen ein gesamtheitliches Bild zu schaffen. Und da rede ich nicht nur von Verdachtsmeldungen, sondern da rede ich auch von Zugriff auf diverse Register, Zugriff auf Polizeidatenbanken. Also die Informationen, die FAU zur Verfügung hätte und nutzen könnte, da steckt eine enorme Power dahinter. Und das sieht auch die FATF so, dass das nicht im Moment zumindest noch nicht gut genug genutzt wird. Dass dahinter die diversen Ressourcenmängel stehen, ja, ist auch richtig. Dass dahinter budgetäre Mängel stehen, ist auch richtig. Ich sehe es so, dass die FAU jetzt hoffentlich, und also ich meine, sofern ich noch davon sprechen kann, zumindest mit der Sicht von davor, ist schon so ein bisschen Dreh- und Angelscheibe, sowohl fachlich als auch menschlich. Und da laufen ganz, ganz viele Stränge zusammen, die einfach in Zukunft besser genutzt werden müssen. Das unterschreibe ich auch so. Wir wissen auch, dass es im Moment bestimmte Probleme einfach in der FAU gibt, die wir auch behördenübergreifend versuchen zu lösen. Also es ist nicht so, als würden wir zuschauen und uns denken, okay, hier hört die FMA auf und da drüben fängt irgendwann das BMI an und deswegen haben wir damit nichts mehr zu tun. Sondern wir führen auch sehr viele Gespräche, auch international, welche Möglichkeiten es gibt, diese strukturellen Probleme auch zu beheben. Es ist ein langer Weg vor uns, sagen wir es so.
Noch eine Frage, ist leider schon gegen Ende der Veranstaltung.
Eine grundsätzliche Frage als Staatsbürger. Du schaust ins Firmenbuch rein und da gibt es das V-Recht. Das ist selten unbrauchbar. Ich habe in meinem Leben in Bankensanierungen viele Jugos gejagt, international und auch national oder sowas. Und woher liegt das im Lande Österreich so in der Kultur? Wir werden schon keine Richter nicht brauchen, dass wir zum Beispiel so essentielle Geschichten wie, dass man V-Recht-Daten sanktioniert, hart, gut aufbereitet im Firmenbuch oder sowas, dass das nicht kommt. Ne? Weil da stehen oft dann U-Boos drinnen, wo ich mir denke, das kann es ja nicht sein oder sowas. Ja, also woher kommt das oder sowas? Ist das die Logistik oder ist das die Kultur? Oder wir waren ein russlandfreundlicher Staat oder ich weiß es nicht. Frage, was ist so eine Einschätzung?
Vermutlich eine Mischung aus allem. Ich weiß, es ist die einfache Antwort, aber ich kann es mir auch nicht anders denken, weil Logistisch sind wir sicher immer bemüht. Ich meine, ich kann jetzt nur für unseren Bereich sprechen, aber andere Bereiche wahrscheinlich auch. Und wenn es da gewisse Vorgaben gibt und gerade im logistischen, rein logistischen Bereich, wenn man sich eben die Technical Compliance da vor Augen führt, was die FATF-Empfehlungen betrifft, haben wir ja gut abgeschnitten. Nur eben dieses Effectiveness, dieses in der Praxis umsetzen. Und wenn ich jetzt rausgreife, das Thema Justiz, also warum das wenig bei den Gerichten landet, ehrlich gesagt, ja, ich kann es nicht sagen. Ich war noch nie als Richter tätig, kann nicht sagen, wie der das sieht sozusagen oder wie die Richterin das sieht, wenn sie von der Staatsanwaltschaft einen Fall bekommt, ob das wirklich so verfolgungswürdig ist sozusagen, ob das eine Frage der Kultur ist in Österreich eben, kann schon sein, eine Historie, dass wir irgendwie eine Abneigung haben, das vor einen Richter zu bringen und lieber anders lösen, weil tatsächlich funktionieren auf anderen Ebenen, zum Beispiel eben VIREC oder so oder Kontenregister. Es funktioniert ja gut, da läuft alles gut. Da sind wir teilweise eben Role Models, wo wir unterwegs sind. Aber dann wieder in anderen Bereichen wird wenig gemacht. Warum? Ist das Geld nicht da? Ein Faktor, gibt es vielleicht innerhalb eines Ressorts, wo sich jemand drum kümmern müsste, sozusagen vielleicht gerade kein Interesse, ist kein politischer Wille da, das wirklich zu machen. Und nachdem, ich glaube, das große Problem an der Sache ist, und das muss man sich bei dem Thema GWTF, PF immer vor Augen führen, das ist eine unglaubliche Querschnittsmaterie. Wenn wir das allein im BMF hätten, wenn das die FMA allein hätte, wenn das die Justiz allein hätte, dann wäre das wahrscheinlich easy peasy, wie die Engländer sagen. Aber durch das, dass wir alle involviert sein müssen sozusagen und dann ist irgendwo ein bisschen wieder dieser weakest link quasi in der Kette, dann haben wir irgendwo in einem Bereich ein Problem. Mhm. Und das gibt es halt so.
Nur ganz kurz, ich glaube, das zeigt aber die Power dieser Länderprüfungen, weil es das Thema, auch wenn es dann medial transportiert wird, groß macht, den Druck größer macht und alle Beteiligten zwingt, enger zusammenzuarbeiten und eben den Druck aufbaut, dass da mehr passiert. Also das ist, glaube ich, wirklich diese tatsächliche Power der Prüfungen. Ob man da jetzt ein Moderate oder Substantial hat, ja eh, aber das ist dann, dass es halt weitergeht, ja.
Ja. Ich habe noch einen Abschlusssatz.
Es okay, tut mir sehr, leid. Sehr gerne.
Es ist natürlich schon noch so aus der Ermittlung heraus gesprochen, nur weil etwas nicht als Anzeige irgendwo bei einem Richter landet, heißt es nicht, dass nicht davor dagegen ermittelt wurde. In Wahrheit entscheidet der Staatsanwalt darüber, was ist für mich nutzbar, was führt am ehesten zu einer tatsächlichen Sanktion, wo sehe ich die meisten Erfolgschancen, was diese Abschätzung ist natürlich auch ein Ressourcenthema, so wie alles, worüber wir heute reden. Und das muss man schon auch bedenken. Also es ist nicht nur so, weil wir nicht effektiv mehr Verurteilungen am Papier sehen, heißt es nicht, dass nicht davor in der Kette schon mehr passiert ist. Das sieht man vielleicht noch nicht jetzt. Das ist auch ein langwieriger Prozess, der sich durchsetzen wird, früher oder später. Aber alles, was auch davor schon in der Kette passiert, bis zu einer schlussendlichen Beurteilung oder Diversion oder wie auch immer, das sehen wir vielleicht auch am Anfang noch gar nicht und das sehen wir auch jetzt noch nicht in den Zahlen. Also alles, woran wir jetzt arbeiten, das braucht einfach, bis es in den bestimmten tieferen Strukturen angekommen ist.
Herzlichen Dank. Ich muss es leider beenden, die Diskussion. Wir sind da an unser zeitliches Ende gekommen. Vielen, vielen Dank für Ihr Kommen, für auch die lebendige Diskussion. Danke Ihnen fürs Kommen. Es war sehr, sehr spannend. Und ich darf Sie jetzt auch noch einladen zu einem Brunch und zu Getränken und gerne auch noch zu weiteren Gesprächen und Diskussionen dazu. Dankeschön.
Das war Kompass on Air. Ein Podcast der Kompassgruppe. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens und lassen Sie gerne eine Bewertung da. Alles rund um die Law Talks und weitere Veranstaltungen der Kompassgruppe finden Sie auf www.kompass.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.